David.
Hallo Robert.
Na?
Na du, ich bin hier gerade am Stöbern.
Wo drin stöberst du denn?
Warte mal, riecht sie noch wie damals? Nee, ich kann ja nichts mehr riechen. Aber die TV-Movie habe ich in der Hand.
Ja.
First in Entertainment steht drüber.
Oha. Mhm. Haben wir, wie angekündigt, zugeschickt bekommen mit einem kleinen Brief. Soll ich den vorlesen?
Bitte, ja.
Hallo David, hallo Robert. Vorab möchte ich mich erstmal für meine Sauklaue entschuldigen. Es kommt nicht mehr häufig vor, dass ich etwas handschriftlich verfassen muss. Und in der Tat musste ich es vorher einmal lesen. Es ist schwer zu entziffern. Zuerst möchte ich mich nochmal bei Robert für das nette Gespräch bedanken. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Zitat Folge 65. Nun zum Main Event. Ich wünsche euch beiden rhetorisch Brillanten, in Klammern Folge 139, Garanten der Filmkritik, viel Spaß mit dieser Ausgabe der TV Movie. Ob sich daraus etwas Regelmäßiges entwickelt, weiß ich leider nicht, da ich gern so wie ihr immer recht viel um die Ohren habe. Darüber hinaus möchte ich die Chance nutzen und euch eine Frage stellen, die mir leider während meines Aufeinandertreffens mit Robert entfallen ist. Hat David dir, also Robert, der das voraussichtlich vorliest, korrekt jemals die Joker-Anthology zurückgegeben? David hat sie ja damals in Folge 3 zurückgeben wollen, aber seitdem habe ich nie wieder was zu dem Thema gehört.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe vorhin zu Hause nochmal geguckt. Habe ich dir die zurückgegeben?
Ja, ich habe geguckt. Es liegt bei mir im Schrank.
Oh ja.
Ich hätte eigentlich noch 100 weitere Fragen an dieser Stelle, aber es würde voraussichtlich den Rahmen sprengen. So oder so, vielen Dank für euren grandiosen Podcast, eure spaßige Dynamik. Beste Grüße, euer Tony Surroundy. Danach kommt noch ein PS über die Frage, wann ist ein Timothy Chalamet-Film ein Timothy Chalamet-Film? Wie viel Prozent Timothy Chalamet muss drin sein? Und ja, das passt zu unserem Stil.
Ich habe hier,
vielen lieben Dank.
Ich habe hier mal eben aufgeschlagen, den TV-Movie Kinoplaner, denn das muss man ja sagen, die TV-Movie macht es schon seit Ewigkeiten so, dass sie nicht nur über das aktuelle Fernsehprogramm im Grunde nicht berichten, das ist die typische Fernsehzeitschrift, die dann hier so eine lange Latte an vielen, vielen Namen in der Übersicht hat und dann, wenn es um die eigentlichen Kritiken geht, dann ist das immer ein bisschen mau und so ist es auch bei den Filmkritiken, deswegen möchte ich euch für einen Film, den wir heute besprechen, mal die Perspektive der TV-Movie präsentieren. Wir reden heute über Good Luck, Have Fun, Don't Die, der neue Gore Verbinski-Film. Die TV-Movie schreibt dazu, die einen feiern künstliche Intelligenz als die größte Errungenschaft der Menschheit, andere warnen eindringlich vor den Gefahren. Bereits 1951 schrieb der englische Informatiker Alan Turing, irgendwann müssten wir damit rechnen, dass die Maschinen die Kontrolle übernehmen. Genau das passiert im neuen Film von Gore Verbinski. Ein Mann aus der Zukunft, Sam Rockwell aus Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, sucht in einem Diner in L.A. nach Freiwilligen, um den neunjährigen Schöpfer einer KI aufzuhalten, bevor diese die Welt zerstört. Aufgrund einer Zeitschleife hatte er das bereits 116 Mal vergeblich versucht. Die zusammengewürfelte Truppe muss auf dem Weg zu dem Jungen unter anderem gegen Zombie-Teenager und Katzenmonster kämpfen. Nun zur Kritik, Robert. Gore Verbinskis total durchgeknallter Spaß verknüpft satirischen Witz mit wilder Action und einer ernsthaften Botschaft. Sein Zeitschleifenkracher hat hundertprozentig das Zeug zum Kultfilm. Ende. So, selbst ChatGPT hätte mir nichts Unaussagekräftigeres raushauen können als Oliver Hüttmann in diesem Fall. Oliver, ich bin mir nicht sicher, ob du den Film gesehen hast oder nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass meine Mama, die den Film definitiv nicht gesehen hat, dieselben beiden Sätze hätte schreiben können. Und das ist so ein bisschen das Problem bei diesen Zeitschriften. Ne?
Darf ich das mal sehen? Ich will die Aufmachung sehen.
Danke, dass wir das geschickt bekommen haben, aber das ist so wie...
Das ist sogar richtig relativ groß.
Das ist, naja, es wirkt groß, aber
ja.
Es, guck mal, Das Poster
ist viermal so groß wie der Text, aber Oliver Hüttmann hat ein Porträt von sich noch drauf.
Genau. Also auch ich habe das Gefühl, es geht da mehr um Oliver Hüttmann als um den Film.
Top-Tipp im Kino von der TV-Movie-Redaktion bewertet.
TV-Movie, Europas härteste Filmredaktion.
Ich mochte den Film ja auch. Du ja nicht?
Nee.
Achso, ich dachte, du
mochtest
ihn nicht.
Nein, das stimmt nicht. Das klären wir gleich.
Ah, dann habe ich... Aber wir haben auch nur so einen Satz gewechselt.
Wir haben
ne?
nur einen Satz.
Dann habe ich das aus dem Satz abgeleitet. Naja, gut, dann klären wir es. Fand ich also ganz toll.
Ich finde, das ist eine Science-Fiction-Komödie mit satirischem Witz, die hundertprozentig das Kaliber zum Kultfilm hat. Ja, ey, das ist leider echt so ein bisschen wie...
Du hängst jetzt aber schon dran, ne?
Der arme Baum, der dafür sterben
musste.
Also
David hat so einen Mix aus, ich will's nicht, aber es weckt Erinnerung.
Es weckt Erinnerung.
Es ist so beides drin.
Damals war das okay, aber als Kind war vieles okay.
Ey, wollen wir gleich mit... Ich habe eine Sache mit dir gar nicht abgesprochen. Es kam noch mal eine kleine neue Verlosung rein. Soll ich die mal schnell machen?
Was?
Darauf verweisen. Fand ich nämlich ganz nett. Nachdem ja alle so von Arendt happy waren, hat auch nochmal der Verleihstudio, was auch immer, geschrieben, dass sie uns gerne, wenn wir uns freuen, kennst du Turbine? Turbine Medien, die machen doch immer so extra krasse Mediabooks von Sachen. Und das haben sie auch zu Oderbruch gemacht. Wenn wir wollen, können wir, da gibt es 4 verschiedene Mediabooks, die einfach verlosen. Ich habe Gina gefragt, sie wird das nächste Woche einfach auf Instagram machen. Von der ersten Staffel halt diese Mediabooks als Blu-ray für Fans.
Ich weiß nicht, ob er da noch arbeitet, aber schönen Gruß an Christian Bartsch, falls er da noch arbeitet. Christian Bartsch war mein allererster Chef.
Ah, bei?
Digitalmovie.de. Das ist.
Warte mal. Ich höre immer Giga, immer Gamona, das und das. Aber digitalmovie.de habe ich noch nie gehört.
Bevor ich da angefangen habe in so einem richtigen Job, habe ich quasi auf freiwilliger Basis für eins dieser DVD-Magazine, die DVDs getestet haben, so ab den 2000ern, gearbeitet und habe da erst so als News-Schreiberling angefangen. Ich bin so im Forum aktiv gewesen und habe dann mich so reingearbeitet in die Redaktion und wurde bezahlt mit DVDs, die ich behalten konnte, wenn ich das wollte. Und da habe ich zum Beispiel von dem Britney Spears Film habe ich bekommen als Bezahlung. I'm not a girl. Genau. Wie hieß denn der auf Deutsch? Weiß Crossroads hieß der, glaube ich.
Wirklich?
Ja. Ich glaube, der hieß, nee, auf Deutsch
hieß
der
nicht wirklich I'm not a girl?
Nee, der hieß, glaube ich, Crossroads im Original und hieß nur hier so. Aber du kannst gerne mal schauen. Und die haben mir damals so, das weiß ich nicht, es war voll cool, dieser erste Job und ich konnte schreiben. Es war das erste Mal, dass da eine Öffentlichkeit von mitbekommen hat, abseits meines Blogs, von dem ja niemand mitbekommen hat. Und mit den Texten, die ich da geschrieben habe, habe ich mich dann später bei den anderen Magazinen beworben und habe den Job bekommen. Deswegen, die sind ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich heute das mache, was ich heute mache.
Auf jeden Fall danke. Die TV-Movie kriegen wir jetzt vielleicht öfter.
Bitte nicht.
Was? Nein, ich habe das ausgehandelt, David. Wir wollten immer mal, dass wir dazu greifen können und schauen können, was sagt die TV-Movie.
Okay, na gut.
Also, Oderbruch, Blu-rays, Turbine, verlosen wir die Woche auf Instagram 4 Stück. Schaut doch mal gerne rein, da seht ihr dein kleines Gewinnspiel. Fand ich eigentlich eine ganz nette Idee. Dann Feedback von letzter Woche. Wir haben viele Vorschläge für Klassiker bekommen und David wurde mehrfach ermahnt. Fat Tony ist Schauspieler,
ja.
Ausgebildet. Bühne
ich war ehrlich
und
ein bisschen
alles.
Schockiert, als ich das und gelesen habe, weil man merkt es nicht.
Okay.
Na, ist dir das aufgefallen, dass der Schauspieler ist?
Diese ganze Serie ist so drüber, dass ich nicht weiß, was ist gewollt und was ist nicht gewollt daran. Insofern weiß ich nicht.
Jetzt Schauspieler?
Er macht deutlich weniger. Ich weiß aber nicht, ob mir das auffällt, weil alle anderen so drüber sind, ob das das Konzept ist.
Lass
oder
uns über den Schrott nicht bitte weiter diskutieren.
Du hast angefangen, du hast mir eine Frage gestellt. Und
du hast angefangen zu erzählen, die Leute.
Du hast mich gerade gefragt, ist es dir aufgefallen? Ich habe als Feedback, weil das 5-6 Mal kam, einmal nur gesagt, der ist ausgebildeter Schauspieler.
Okay.
Das gehört zur Feedback-Sektion. Du hast dann eine weiterführende Frage gestellt.
Hast du bei den Klassikern mal geguckt?
Ja klar habe ich geguckt. Also, der am meist vorgeschlagenste ist, warte, ich habe mir erstmal natürlich ganz viele Screenshots gemacht. So, der am meist vorgeschlagenste ist The Good, the Bad and the Ugly.
Den habe ich halt schon gesehen.
Sage ich nur. Haben wir halt zusammen nie besprochen. Sind ein paar, die ich auch schon gesehen habe. Der wurde halt so 3-4 Mal auf jeden Fall genannt. Dann wurde The Thing mit Kurt Russell vorgeschlagen. Hast du auch gesehen.
Klar.
Dann Possession von 1981.
Den habe ich hier auch zu stehen.
Der wurde vorgeschlagen. Lawrence von Arabien hast du immer mal so genannt, oder? Den hast
du nie geguckt. Ja, habe ich auch nicht gesehen. Nee.
Und hast du immer gesagt, den willst du eigentlich mal
gucken.
Ja,
bitte.
Der ist nur todeslang, ne?
Ja, lang.
Der ist, glaube ich, todeslang.
3 Stunden irgendwas.
Lawrence von Arabien haben wir.
Ran steht hier auch noch. Der von Akira Kurosawa. Aber ist auch so.
Ach, da ist der Ran oder ist
der Ran?
Ist der nicht Ran? Einfach?
Ich glaube, der wird Ran gesagt.
Okay, dann haben wir Münchhausen von Terry Gilliam.
Den habe ich gesehen.
Habe ich nicht gesehen.
Ich meine, wir müssen nicht unbedingt Klassiker besprechen, die wir noch nie gesehen haben. Aber ich fände es schon ganz gut, wenn wir beide so mit euch zusammen etwas sehen, was wir alle so zum ersten Mal gucken.
Also gesprengte Ketten kam noch.
Gesprengte Ketten habe ich auch noch nicht gesehen.
Dann,
den finde ich auch interessant. Ich hatte einen gesehen, Mosquito Coast, der ist mit Harrison Ford. Den
wurde er vorgeschlagen?
Mhm.
Nee, kenne ich nicht.
Ja, den würde ich zum Beispiel.
Okay, dann haben wir noch generell die Frage, ob wir mal Psycho oder Fenster zum Hof machen. Klar, die haben beide gesehen.
Ja.
Nicht drüber geredet. Laura oder Laura von 1944. Ich habe die bei IMDb mal gecheckt, die sind alle so wirklich gut auch bewertet.
Ja, ja.
Dann die Nacht des Jägers. Das ist auch
den habe ich auf meiner Liste schon seit Ewigkeiten.
Von 55?
Ja. Der gilt als eines der wegweisenden Meisterwerke.
Dann das Boot, haben wir beide auch nie mal so besprochen.
Habe ich aber schon gesehen, ja.
Der Weiße Hai nochmal als Klassiker. Angst, Essen, Seele auf. Hast du bestimmt von Rainer Werner Fassbinder.
Von Fassbinder, ja. Habe ich nicht gesehen.
Der ist eigentlich auch einer, den wir gesehen haben müssen. Und was haben wir hier noch?
Dann lass uns mal entscheiden jetzt, bevor
genau,
du weiter
warte, ich mache jetzt noch, The Warriors steht noch drin von
den
79. Okay, also wenn ich jetzt so drüber gehe, erstmal danke für die Vorschläge. Bin ich für Angst, Essen, Seele auf oder Die Nacht des Jägers? Glaube ich. Oder Na, ich glaube, dieses Akira Kurosawa, das würde ich ein anderes Mal machen. Also Angst essen Seele auf triggert mich irgendwie am meisten.
Ja?
Weil das so...
Na ja, gut, dann machen
dann
wir den.
Dann ist so eine Sache weg.
Dann machen wir, wir den.
Oder soll ich nochmal kurz gucken, ob man den auch gerade irgendwo gucken kann?
Guck mal nach, ja. Gesprengte Ketten fände ich auch noch interessant. Aber schau mal am besten die Verfügbarkeit nach, weil dann kann jeder drauf zugreifen. Weil ich will mir jetzt nicht unbedingt eine Blu-ray von Angst, Essen, Seele aufholen müssen.
Also Angst, Essen, Seele auf kann man bei Arthouse im Channel bei Prime Video gucken inkludiert. Und das ist bei Prime Video eigentlich ganz einfach. Der könnt ihr nämlich 7 Tage kostenlos testen. Könnt ihr also rauf für 7 Tage, könnt ihr gleich kündigen im Arthouse-Channel. Da gibt es zumindest einen kostenfreien Weg. Mhm. Oder kostet generell, wenn ihr Fernsehen habt, könnt ihr den Channel für 3,99 im Monat haben. Da hätten wir schon mal Angst, Essen, Seele auf.
Dann lass ihn machen.
Ja, dann machen wir Angst, Essen, Seele auf für nächste Woche, weil wir dann ohnehin ja auch über die Oscars sprechen werden, die vergeben worden sind. Und dann haben wir das schon mal. Angst, Essen, Seele auf. Wer mitschauen möchte, danke für die Hinweise, ist der Klassiker, den wir nächste Woche besprechen. David.
Ja?
Du warst die Woche in Süddeutschland, wolltest eigentlich entspannten Familienurlaub machen.
Ich war da, um
Geburtstag zu feiern. Und dann, warte. Wenn man entspannten Familienurlaub macht, dann kann man das Handy auch weglegen.
Ja.
Aber nein, nee. Nicht David. David ist hellwach. David ist hellwach in einem Moment, wo er merkt, warte mal,
hier hat eine renommierte Zeitung,
die Süddeutsche, ne, muss ich kurz mal verteidigen, hat mal ein großes Porträt über mich gemacht im Feuilleton.
Echt jetzt?
Vor 5, 6 Jahren, sehr wohlwollend, da hat mich ein Redakteur den ganzen Tag begleitet, Pressevorführung und da war mal ewig lang Schnack.
Das habe ich mal gesehen.
Da hatte ich so eine, entweder, also wenn man sie aufklappt und sie ganz groß ist, eine Seite oder eine Doppelseite wirklich Porträt im Feuilleton.
Das ist noch nicht lange her, ne, so 2, 3 Jahre?
Nee, das ist schon ein bisschen länger, da habe ich noch nicht, das ist schon 6, 7 Jahre her. Da hat mich dann auch das Bayerische Staatsministerium oder so gratuliert und zum Bayerischen Filmpreis eingeladen im gleichen Atemzug. Es kam so von überall so Glückwünsche, die sonst nicht aufgeschrieben. Ne, weil anscheinend war ich dann kurz wer. Ich weiß es nicht.
Cool.
In der Süddeutschen Zeitung. Also war wirklich ein netter Tag. Aber die Süddeutsche hat gesagt in ihrer Social Media Abteilung, die wollen mal über das Thema reden, dass Streaming immer dümmer wird.
Genau.
Und dann ist dir aufgefallen, also ich war ja auch, was heißt skeptisch? Du schicktest eine Nachricht morgens und ich war so, es gibt ja manchmal so Überlappungen, weil die machten einen Post darüber, Streaming und Filme werden immer blöder, führten dann so in Slides auf, warum, haben so ein paar Beispiele aufgeführt, haben zum Beispiel über The Rip gesprochen, haben wir hier geredet mit Matt Damon, der ja auch dann öffentlich sagte, ey, alles heutzutage soll am besten 3, 4 Mal in einem Dialog erklärt werden. Und ich kannte so all diese Beispiele und du hattest aber schon, und da schloss sich für dich ein Kreis, paar Monate vorher, 2, 3 Monate vorher?
Ja, 2 Monate
vorher. Im Januar halt, zu The Rip.
Im Januar, ja.
Ein Video darüber gemacht, dass Filme oder Streaming, erklär mal an der Stelle kurz bitte.
Ich hatte ein Video gemacht, das hieß Filme und Serien werden immer dümmer und hatte dieses Interview, was sie bei Joe Rogan geführt haben, aufgegriffen. Und da sagen sie ja, Netflix sagt, wir müssen den Plot mehrfach wiederholen. Und dann sage ich im Grunde so, aha, das ist also der Beweis, ne, weil ehrlich gesagt, darüber haben wir hier im Podcast ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und habe dann gedacht, so bevor ich jetzt einfach nur sage, so ist es, das, was wir alle sehen, zeige ich doch einfach ein paar Beispiele. So, weil das an solchen Beispielen wird es immer ein bisschen greifbarer und hatte mir so ein paar Sachen rausgesucht. Stranger Things war damals gerade das Thema. Mhm. Und da habe ich ja viel, bei dir ja unter anderem, viele hatten kritisiert, dass ganz viel dieses Plot-Aufsagen passiert. Ich hatte noch im Kopf Back in Action diesen Film, weil da weiß ich noch, dass ich selber auch so eine Kritik gemacht hatte, wo ich vor der Kamera stand und genau das gesagt hatte, dass man nebenbei abwaschen kann und habe dann da einzelne Elemente rausgegriffen. Und
du sagtest sogar irgendwann, es fühlt sich immer mehr an wie Hörspiel.
Genau, wie Hörspiel, weil die ganze Zeit erzählt wird. Heute reden wir über War Machine zum Beispiel. Da gab's,
hast du den gesehen?
Ja. Und da gibt's auch eine Szene, wo ich dachte,
ich bin so gespannt, was du sagst
ist
zu
immer
dem
so.
Film.
Ja.
Ich habe richtig Shit bekommen auf den Film.
Ja?
Richtig Hass.
Ja.
Okay, aber kommen wir zurück zu dir.
Ich habe diesen Beitrag dann gesehen und habe dasselbe gedacht wie du. Naja, der Titel, sowas kann sich jeder ausdenken. Ne? Und dann ist mit Damon, mit The Rip und gehen noch einen Slide weiter.
Mit dem Slide.
Und dann sehe ich so Stranger Things als Beispiel. Naja, klar, war so die populäre Nummer. Ne? Und dann sehe ich Back in Action. Oh, das ist aber ein Zufall, weil das hatte ich auch in der Kombination.
Und auch weit zurückgesprungen relativ.
Genau, weil das ist dann ein Jahr zurückgesprungen. Und dann haben sie ein konkretes Beispiel aus Back in Action, einen Dialog. Und dann dachte ich, das ist der Dialog, den ich als Szene rausgesucht habe. Und dann steht da drunter, die Tendenz geht er zum Hörspiel. Und da dachte ich so, ach komm, das ist kein Zufall mehr. Und ja. Ich habe kurz überlegt, mache ich dazu was? Ich habe denen erst geschrieben auf Instagram, auf dieses Posting. Und wie üblich geht sowas natürlich unter. Ne? Also wenn ich in der Social-Media-Abteilung wäre und so dreist wäre, da keine Quelle anzugeben, würde ich wahrscheinlich auch so dreist sein.
Aber dass David Hein hat sich gesagt, Andreas. Ach, ich lege mich jetzt nicht zurück und genieße mit der Familie. Ich werde jetzt was dazu machen.
Ich habe wirklich literally meiner Mutter gesagt, sorry, ich komme eine Stunde später.
Plattformen versammelt euch. TikTok,
Instagram,
YouTube Shorts.
Und dann habe ich gedacht, nö, da nutze ich jetzt auch meine Reichweite.
Und im Grunde wiedergegeben, dass das jetzt merkwürdig ist.
Ja. Mir haben Leute hinterher geschrieben, warum hast du die nicht angeschrieben, warum machst du das öffentlich? Da dachte ich so, weil die mich öffentlich beklauen, da werde ich doch wohl auch öffentlich in den Gegenangriff. Nee, hat sich ja dann hinterher auch herausgestellt. Also was man dazu sagen muss, es hat dann so ein paar Stunden gedauert, aber wie das ja dann so üblich ist, ich hatte dann nicht damit gerechnet, dass dann so viel Anklang das findet, aber ganz viele Leute haben dann die SZ angeschrieben, ich glaube sogar auch den Autoren angeschrieben. Ich musste dann auch so ein bisschen eingreifen, weil ich meinte, Leute, nervt den nicht. Das soll jetzt nicht in Harassment ausarten. Aber dann haben die auch geantwortet, haben sich nicht entschuldigt, sondern haben sowas geschrieben wie, wir verstehen deinen Unmut, aber, und haben so eine Halbseitenerklärung hintergepackt, aber die Quelle halt nicht angepasst, sondern geschrieben, ja, wir haben die Quelle in den Artikel gepackt, ne, weil du konntest von dem Social Media Post, wenn du in die Bio geklickt hast und aus der Bio dann nochmal auf so eine extra Seite gekommen bist und dann nochmal geklickt hast, also drei Klicks später wärst du dann auch auf dem SZ-Artikel gelandet, der zur Seite geführt hat, und der ist dann hinter einer Paywall. Das heißt, die machen da Werbung.
Ja, für was letztendlich dann auch noch bezahlt werden soll.
Ja, was bezahlt werden soll.
Es hatten also einen sehr, sehr komischen Geschmack. Ja, aber es der Autor hat die dann selber persönlich geschrieben.
Der hat mir dann einen Tag später dann auch, hat sich entschuldigt, konnte mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären, warum er es gemacht hat, und meinte auch, das war eigentlich nicht so seine Absicht. Sagen wir so, ne, sowas kann auch mal passieren, dass man mal eine Quelle unterschlägt. Ich weiß nicht, warum das der SZ passieren sollte. Was ich halt nicht verstehe, und das hatte ich ihm dann auch gesagt, ist, warum dann da so mit umgegangen wird, so, ne? Also.
Ja, unsouverän, ne?
Ja, unsouverän. Es wird sich nicht wirklich entschuldigt. Also er macht das dann zwar bei mir, aber öffentlich tun sie es nicht. Und auch bisher ist keine Quelle auf Instagram angegeben, sondern nur in dem Artikel. Und das schrieb ich ihm auch. Ey, let's face it. Euren Instagram-Post werden 10.000 Leute gesehen haben. Ich habe davon nämlich mitbekommen, weil Arend Remmers das Ding geliked hat. Dem folge ich jetzt auf Instagram. Und habe gesehen, ey, der Arend liked da was, was eigentlich ich gemacht habe.
Das hat dir jetzt den richtigen Stich
gegeben. Das hat mir den Stich gegeben. Wenn Arend das nicht geliked hätte, wäre es alles nicht passiert. Bei dem könnt ihr euch nämlich bedanken.
Ja.
So, und da dachte ich so, ey, das haben 10.000 Leute gesehen, und die klicken nicht da dreimal rein und werden dann im Artikel.
Du, selbst ich, der ja weiß, dass du das Video gemacht hast, geht so drüber und denkt sich so, bei all dem Mischmasch, was man so mitnimmt, weiß ich alles, kenne ich alles.
Ja.
Aber selbst mir fällt ja nicht mehr auf, also mir persönlich, das ist Davids Video, weil einfach so viel seitdem passiert ist. Umso krasser, dass die Leute, die das halt alle auch geschickt haben und so auf dem Schirm haben, ey, das ist, wenn man es übereinander legt, schon sehr ähnlich.
Ja, ja, es gab ein paar, die geschrieben haben, sie haben den Artikel vorher auch gelesen, meinten, da hatte ich schon ein leichtes Déjà-vu, aber sind dann selber nicht drauf gekommen. Ne? Also man muss dann schon so verwegen sein, dann einfach für sich zu behaupten, dass, also so war es dann. Ich bin dann einfach das Risiko eingegangen und habe gesagt, so, das ist kein Zufall. Hätte natürlich auch ein ganz entfernter Zufall sein können. Ne? Also die Wahrscheinlichkeiten hätte man mal ausrechnen müssen, aber nachdem sie sich dann wirklich bei mir entschuldigt haben und auch der Autor das zugegeben hat, war es dann eben nicht mehr so. Ey, ja, ich finde es so ein bisschen schade, so, weil, ne, es kamen halt gleich wieder Leute zusammen, die meinten, die Medien kann man allen nicht mehr vertrauen, weil ich denke so, nee, hört auf damit.
Das nimmt immer alles so schnell. Ich hatte jetzt auch wieder angefangen, am Wochenende Kommentare zu lesen, und bin auch ein bisschen erschüttert, wie ich damit persönlich umgehen soll. Ich habe das Gefühl, es ist alles noch schneller und schlimmer geworden, dass Leute schnell zu Fackeln greifen oder Menschen nicht leiden können, die sie eigentlich nicht kennen. Und ich denke immer so, es geht um Filme. Also wir reden ja jetzt nicht wir reden immer noch über Filme. Ich weiß, du liebst krass. Filme und so. Und ich will auch nicht sagen, Filme sind nicht wichtig, aber Filme sind was anderes als Menschenleben oder Schicksale. Ja. Und das dann immer so schnell. Und vor allem, du kannst auch gar keinem Recht machen, weil findest du einen Film blöd, wirst du von denen angefeiert, die einen ganz toll finden, War Machine, oder findest du ihn ganz toll, dann umgekehrt. Long story short.
Bei mir war Scream jetzt, Scream 7, was ich auf den Sack
bin ich mal durchgescrollt und dachte so, so ist es. Also ich finde es irgendwie krass, ich will Klarnamen im Internet, glaube ich.
Du hast jetzt lange nicht gelesen, ne? Ich bin gerade in meiner Robert-Hofmann-Phase von vor 2 Jahren. Ich lese gerade immer weniger, weil ich aber auch merke, es ist schwer auszuhalten, weil auf meinem Kanal mache ich es ja so, alle, die ganz übel beleidigen, die blockiere ich. Also weil ich finde, dann hast du das Recht verspielt, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber ich bin ja häufiger auch zu Gast, so bei Kino Plus, neulich bei Eve, was ich da für Beleidigungen lesen musste. Auch jetzt, als es mit dem SZ-Artikel passierte, wurde das so auf Reddit ein paar Mal geteilt. Auch da in einigen Foren wurde ich aufs Übelste beschimpft.
Ich finde das einfach so...
Ihr kennt mich doch gar nicht.
Da sind wir ja in einem anderen Stadium. Ne? Ich verstehe mal gar nicht, wie man überhaupt negative Sachen über Leute schreibt.
Wer sich die Zeit nimmt, sowas zu machen.
Ja, und das ist auch manchmal so unlogisch. Und dann, wenn du dann Argumente geschrieben hast, dann die Leute ihre Kommentare wieder löschen. Ich weiß auch nicht, ich riskiere es jetzt mal für meine eigene Seele. Weil irgendwann kommt ja auch mal der Punkt, wo vielleicht meine Tochter liest, was über Papa im Internet geschrieben wird. Und irgendwie muss ich doch wissen, was da passiert. Ich weiß es noch
Aber
nicht.
Aber warum? Ich habe mich eh gefragt, warum machst du es?
Weil mich einfach mal, ich kann das nicht anderen, also... Es hat mich interessiert. Und dann habe ich gedacht, irgendwas macht es mit mir. Und ich weiß noch nicht so richtig. Kann ich daran vielleicht sogar ein bisschen reifen und mal wieder mich so ein bisschen schärfen? Also ist ja auch immer eine Probe, ne? Wenn du einen Film jetzt so und so besprichst und dann kriegst du richtig, kommst du dann ins Wanken oder nicht? Und ich finde gut, das nicht. Aber ich finde es auch genauso erschreckend, gerade mal so dieses Bild der Menschen zu bekommen. Also das gibt auch ganz tolle Kommentare. Und mich hat einfach mal interessiert, was macht denn das mit mir? Weil das sind ja tausende Kommentare. Und jetzt muss ich das auch mal wirken lassen. Ich gucke jetzt mal, weil heute zum Beispiel, während wir reden, geht der Astronaut online. Der kriegt ja auch nochmal wieder ein ganz anderes Feedback. Dann habe ich aber super liebevoll und ausführlich über Is This Thing On gesprochen, den Bradley Cooper Film, aber den wiederum, der kriegt ja nicht so viel Kommentare. Weil ich so 500, 600 Kommentare auf War Machine kriege, denke ich so, also da fühlten sich natürlich ein Haufen Leute auf den Schlips getreten. Das ging, ich will jetzt gar nicht die Kommentare rausholen.
Reden,
ja. Auf jeden Fall, um bei dir nochmal abzuschließen, da hat ja sogar die Welt bei Welt TV das aufgegriffen. Ne? Also es zog so seine Runden.
Es zog seine
super
Runden.
Super spezielle Situation auf jeden Fall, die wir jetzt auch nochmal hier aufgreifen wollten.
Ich habe es in meiner Instagram-Story ja gesagt, so gerne, wenn ihr bei mir Sachen guckt, egal aus welchem Medium, lasst doch ein Abo da. Zumindest das.
Und damit
herzlich
willkommen
zu
zwei wie
Pech
und Schwafel.
Weil du es gerade gesagt hast, ich habe schon diesen Punkt, dass ich bei Scream jetzt sage, ich würde den 8. wahrscheinlich, werde ich wahrscheinlich eh gucken, aber ich würde auf meinem Kanal keine Kritik mehr machen, weil ich merke, die Leute, die Scream 7 schon nicht interessiert, und das ist eine Menge, es ist eine der schlecht geklicktesten Kritiken auf meinem Kanal seit Jahren. Also es hat gerade so jetzt 100.000 Klicks gemacht und das ist für meinen Kanal so schon echt nicht so gut. Und ich finde, das Feedback ist katastrophal auch, so weil die Leute, die den dann gucken, das sind eh die, die alles Scream gefühlt abnehmen. Mhm. Und ich kann es dann keinem recht machen, weil die meisten interessiert es nicht und die anderen, die nehmen dann alles hin. Und ich glaube, das ist so, von mir braucht da die Welt offenbar keine Kritik. Und ich finde es schade. Ich würde gerne weiter solche Sachen besprechen, aber ich habe das Gefühl, ich will mich dem auch nicht aussetzen.
Ich überlege so ein bisschen, ob ich zum Beispiel daraus ableiten kann, aber deswegen will ich erstmal beobachten, ob sich meine Ansprache ändert. Also im Fall von Scream kann man dann sagen, Leute, was jetzt kommt, ist meine Meinung und die dürfte auch wenige überraschen, nachdem die wissen, wie ich zu den anderen Scream-Filmen stehe. Und wenn du der Fan schlechthin bist und für dich hat der 7., den ich gehasst habe, war ein Knaller und der 5. und der 3., denn natürlich findest du dich hier wieder, aber... Du kannst dich auch schwer wundern, dass das wahrscheinlich nicht das sein wird, wie ich es empfinde.
Ja.
Sodass die Ansprache sich auch direkt daran richtet, überlege ich. Deswegen, ich will mal kurz ein bisschen lesen. Weißt du, ich habe jetzt, der kann das jetzt 15 Jahre da, wenn ich vor 10 Jahren keine Kommentare gelesen habe, die haben was anderes mit Ende 20 als mit Ende 30 gemacht. Und ich will mal fühlen, vielleicht lasse ich es auch wieder. Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht. Ne? Aber ich habe einfach auch keinen Bock, mich beleidigen zu lassen von so Fatzken, die einfach total daneben sind mit manchen Aussagen.
Ja,
dafür, es gibt immer noch Leute, die sagen, dein Kanal geht den Bach runter, es ist vorbei. Und ich so, Diggi, Mann, das habe ich schon vor 12 Jahren schon gelesen auf meinem Kanal. Still here, you're watching movies.
Läuft
so ungefähr.
Trotzdem noch.
So, ein Haus, eine Ehe und ein Kind später, immer noch da. So ungefähr. Ich lese gerade mal und schaue. Pass auf, wir machen mal einen ganz kurzen Ritt durch die Woche. Ich gebe mir schnell Mühe. One Piece Staffel 2 auf Netflix raus seit Dienstag. Da habe ich eigentlich Bock drauf.
Ich jetzt?
Ja, das geht alles sehr schnell.
Oh nein, ey, das muss ich auch noch gucken.
Du musst gar nichts. Das ist das Schöne, David. Du musst gar nichts. Du kannst. Ist jetzt schon raus. Seit Dienstag werde ich auch die Woche schauen. Ich habe meine ganze Peaky Blinders-Runde durch. Dann Scarpetta ist raus. Neue mit Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale. Prime Video. Gerichtsmedizinerin, die in so eine Mordserie reingezogen wird.
Scarpetta.
Scarpetta. Scarpetta. Ich glaube, sie heißt Scarpetta. So eine Reihe von Mordopfern, bei denen einfach zu viele Dinge übereinstimmen. Ähnlich wie dein Video und der Bericht der SZ. Dann Good Luck, Have Fun, Don't Die im Kino. Reden wir gleich drüber. Ich habe auch noch für immer einen Teil von dir gesehen. Colleen Hoover, Tränendrüsenfilm. Kann ich auch gleich noch ein Wort zu sagen. Nouvelle Vague, kannst du mal einen Spruch zu machen? Ich finde den Trailer echt nicht interessant, muss ich sagen.
Ja.
Richard Linklater, Film Schwarz-Weiß, die Woche. Dann The Testament of Anne Lee, haben wir beide nicht gesehen. Ist die Geschichte rund um einer Jungfrau in Manchester, die vorindustriellen Revolution nach, die guckst du nächste Woche, dann im Kino.
Ja, Bea hat Karten dafür geholt, weil ich habe die Presseverführung, konnte ich mir nicht angucken.
Und die geht nach Amerika, lebt dann auch im Zölibat, weil irgendwie alle vier Kinder von ihr sterben, noch in jungen Jahren. Long story short, sieht nach einem Musical aus. Ich weiß nicht, ob du das willst.
Ja, okay. Wird auf jeden Fall gesungen, ganz viel.
Okay, Donnerstag noch für alle Virgin River Fans, Staffel 7 auf Netflix und rund um die Murdochs. Hier Rupert Murdoch gibt es in der Doku-Reihe am Freitag startend um die Nachfolge. Da reden wohl die Leute über eben den Murdoch-Clan und wer mal das Geschäft des Vaters übernimmt. Und zu guter Letzt am Samstag auf Paramount Plus deine Michelle Pfeiffer und Kurt Russell. Das ist ja keine schlechte Kombination eigentlich.
Ja, die haben doch schon mal zusammen gespielt in Tequila Sunrise damals.
Das kann sein. The Madison startet. Neue Serie von Tyler Sheridan. Das war mal so als Yellowstone Spin-off gedacht, ist jetzt aber eigenständig. Eine Frau, die nach dem Tod von ihrem Kind und Mann mit dem Rest der Familie quasi Neuanfang in Montana startet.
Ja.
The Madison. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber One Piece wird geguckt und im Kino gibt es so einiges, worüber wir reden und was wir vielleicht auch noch nachholen müssen. Deswegen lass uns mal über, ja, ich habe hier auch noch echt News liegen und so. Sollen wir noch kurz schnell so ein bisschen über News? Okay, ich will mit dir kurz über Timothée Chalamet und Oper und Ballett sprechen. Hast du es mitbekommen?
Ich kam aus München zurück und meine Frau meinte, hast du das mit Timothée Chalamet? Ich so, Oper und Ballett? Ja, die mag er jetzt nicht. Und was ist jetzt das Problem? Und sie musste laut lachen, weil sie meinte, du bist genau so ein Kunstbanause. Weil ich dachte auch so, na, er hat doch recht. Wer guckt denn den Scheiß noch?
Er wird auf jeden Fall hart geflamed dafür jetzt. Ja. Im Oscar-Rennen wird er auch gerade abgehängt durch Michael B. Jordan.
Ja, der
so
hat
in
jetzt
den
bei
Quoten.
Den Buchmachern überholt.
Es ihn, wird sich sehr viel echauffiert, dass er halt ein bisschen wie so ein Cretin ist. So, also wie dumm muss man sein? Oper und Ballett gibt's schon ewig. Guck mal, ich zeig dir jetzt ein Posting von der Seattle Opera. Bei der Seattle Opera bekommt man aktuell 14% Rabatt auf Plätze mit dem Code Timothy.
Ja, die Met Gala oder die Met Opera, die ja die Met Gala macht, die haben irgendwie auch ein Posting abgesetzt in diese Richtung. Ey, ich verstehe ihn. Er ist einer aus dieser jungen Generation, bei der ich mir relativ sicher bin, also auch eine Holly zum Beispiel oder wer weiß, wie das
bei
deiner Kleinen mal sein wird.
Aber wenn du nicht keine Ahnung hast, dann musst du, also man kann zum Beispiel sagen, Leute, ich gehe nicht zur Oper, nicht zum Ballett, mich spricht's nicht an. Man kann aber auch sagen, ja, das ist scheiße und wird aussterben und geht halt nie hin und hat keine Ahnung. Das ist halt schwierig, mindestens mal.
Die Leute wie sagt das denn? Ich habe den Ausschnitt nicht gesehen. Wie sagt das denn?
Ich habe auch nur diesen ganzen viralen Kram mitbekommen, aber halt so ein bisschen in dieser herablassenden Art, so wird es zumindest
viel gespiegelt.
Ich
hatte mitbekommen, dass er gesagt hat, das guckt keiner mehr oder das schaut sich niemand mehr an.
Aber es stimmt doch auch nicht. Opern sind doch immer voll.
Ich glaube ehrlich gesagt, das ist wie mit dem Bergdoktor.
Das Ding läuft.
Es gibt eine Zielgruppe, die sich das jetzt noch anguckt. Aber ich glaube, so die junge Generation, zu der er ja gehört.
Aber die kommen doch alle wieder mit so Sachen. Ey, Gen Z fängt an zu lesen, Gen Z geht jetzt wieder mehr ins Kino, Gen Z macht dieses und jenes. Wer sagt denn, dass das ausstirbt?
Mann, keine Ahnung. Timothée Chalamet sagt das so. Und ich habe das doch schon 1000 Mal gesagt. Ich mag so Leute, die einfach mal so eine Meinung raushauen. Ich verstehe jetzt nicht, warum das Oscar-Rennen plötzlich davon, also dass das letzte Woche zum Skandal
wurde. Ja, weil die
Hälfte
der Entscheider sind ja Leute,
wurde.
Die auf einer Bühne stehen. Die fühlen sich natürlich auch angegriffen. Also wer den Preis für den besten Hauptdarsteller, den bestimmen ja andere Schauspieler.
Ich verstehe den Punkt, dass man sagt, dass ein Vertreter einer bildenden Kunst oder so einer Schöpfungsriege, so einer Kunstebene, eine andere Schöpfungsriege kritisiert, das verstehe ich, dass das unangenehm wirkt. Aber ich finde, sowas zu sagen, meine Fresse, habt ihr nicht andere Themen, über die ihr euch aufregen könnt? Letzte Woche war es, warum sieht Jim Carrey nicht mehr aus wie Jim Carrey? Diese Woche ist es, Timothée Chalamet mag keine Oper. Wow. Also
hey, hallo, endlich sind Leute aus Film und Serie mal wieder relevant in den Nachrichten.
Ja, okay, na gut. Aber wir reden ja gleich, wir machen ja ein Oscar-Tippspiel, wird das nochmal relevant werden.
Wir machen heute ein Oscar-Tippspiel, das findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Das hat nämlich jemand vom Discord, David, komm mal vorbei, ein Tippspiel und sogar eigenes Geld in die Hand genommen, um das aufzulegen. Wir werden euch das verlinken. Da könnt ihr dann quasi selbst mitmachen und gucken, wie viele Punkte ihr beim Oscar-Tippspiel absahnt.
Ob ihr uns schlagen könnt.
Es gibt jetzt die ersten Konsequenzen, glaube ich, rund um diese Stimmsache, die Synchronsprecher und Netflix, weil bei War Machine, wir haben den sicherlich beide im Original geschaut, wobei so viel wird jetzt nicht geredet, hat Alan Richardson eine andere Stimme als sonst. Ich vermute,
als in Reacher meinst du?
Als in Reacher oder wo er auch sonst, ist doch da auch dieses Henry Cavill-Ding auf dem Boot. Das war doch auch, wie hieß denn das, die Extraordinary?
Gentlemanly Warfare.
Ja, irgendwie sowas, da war du auch. Zumindest hat er jetzt wohl eine andere Synchronstimme und du hast auch schon, wenn du jetzt zum Beispiel, es kommt eine brasilianische Serie raus, die heißt Nuklearer Notfall, die soll am 18. März kommen. Warum ich das erzähle? Wenn du da draufklickst, siehst du jetzt, da steht dann nicht mehr das Startdatum, da steht dann sowas wie deutsche Synchronisation demnächst verfügbar. Ah. Also es ist noch nicht auf Prio, die Serie, weil es ist halt eine brasilianische Serie. Ja. Aber das zeigt, dass die Ressourcen anscheinend knapp werden. Es gibt jetzt deutsche Synchronisation demnächst verfügbar. Ah, es kommen jetzt also diese ersten Auswirkungen von Sachen, die seit dem Januar anscheinend nicht synchronisiert worden sind, aber ihre Starttermine haben. Das fand ich mal ganz interessant aufzugreifen. Und ansonsten, wollen wir über Filme sprechen oder wollen wir Tippspiel zuerst machen?
Lass mir erst mal über Filme sprechen.
Okay, wollen wir The Bride von letzte Woche kurz?
Ja.
Habe ich auch... Ah, da geht's sehr auseinander.
Ja, sehr. Sehr.
Also wirklich nur.
Aber ich habe das Gefühl, nur schwarz und weiß. Es gibt keinen in der Mitte.
Du, ich hatte eine gesagt, Filmklasse, 8 Leute im Saal, 2 sind gegangen, weil andere von denen, die geblieben sind, haben geklatscht. Und ich dachte so, das trifft's. Keiner guckt den Film, weil der hat in den USA 6,5 Millionen am Wochenende eingespielt. In Deutschland 15.000 Zuschauer. Das ist nichts für einen Film, der 80 Millionen Dollar gekostet hat.
90 sogar habe ich gelesen.
Oder 90. Mit der Besetzung. Und ich finde diese Aussage, wir waren 8 oder 10 Leute im Kino, 2 sind gegangen. Am Ende wurde geklatscht, sagt mir im Grunde, also wirklich, so fühlt sich dieser Film für mich an.
Ja, ja, ja. Ich habe das in meiner Review so beschrieben, es ist wie in so eine Galerie zu gehen, da hängen dann ganz viele Gemälde und jemand sagt so, guck mal Kunst und du guckst dann dahin, so ist es eigentlich immer, wenn ich in eine Galerie gehe und denke so, Farben, random Dinge, jemand hat einen Eimer an die Wand geworfen.
Kommst du immer auf diesen Zwiespalt zwischen, du willst niemanden seine Leistung absprechen, aber kannst die Leistung nicht erkennen?
Ja, also es ist wirklich, es ist genau das, man denkt so, was mache ich jetzt? Sage ich, dass es übelst beschissen aussieht oder sage ich, naja, wenigstens hatte hier jemand eine künstlerische Vision. Weil
und
so,
nicht zu sagen, ist keine Alternative?
Klar, so mache ich es dann in der Galerie, aber wenn du Filmkritiker bist, ist diese Alternative nicht die beste, weil ich kann mich jetzt nicht 10 Minuten schweigend vor die Kamera stellen.
Das wäre mal spannend.
Wäre mal auch interessant, wäre dann auch Kunst, aber in dem Fall entscheide ich mich dafür halt zu sagen, so, ich finde es halt leider nicht gut. Ich sehe irgendwie, dass Maggie Gyllenhaal, die den Film inszeniert hat, die hatte da was vor, da war eine künstlerische Vision da. Es gibt Leute, die bei Reddit geschrieben haben, sie sind letztes Jahr Teil einer Testvorführung gewesen und da war der Film noch ganz anders. Also die meinen, dass es da wohl Nachdrehs gegeben haben muss. Das Studio hat wohl dann doch nochmal mehr drin herumgefuhrwerkt in diesem Film. Also so ganz diese Maggie Gyllenhaal bekommt 90 Millionen Dollar und darf machen, was sie will. Nur mal ist es wohl nicht. Also das ist schon auch mit Studio Interference wieder passiert. Aber ich habe dann auch gelesen, dass die Version vom letzten Jahr wohl trotzdem nicht gut war. Und ich weiß es nicht.
Ich bin gar nicht mit diesem Film
warm
geworden.
Wir saßen ja nebeneinander, wir haben alle den Kopf geschüttelt.
Ja, und ich wollte den Kopf, ich wollte ihn aber selber schütteln. Ich wollte ihn schon beim Schütteln, dachte ich so, oh, jetzt schütteln die schon den Kopf.
Mhm.
Ja,
du hast vorher noch Witze gemacht, dass ich wohl den Kopf schütteln würde. Ja. Und dann warst du der Erste.
Es ist kein Musical.
Stimmt.
Das muss man mal vorne wegnehmen.
Habe ich mich komplett geirrt?
Ja, obwohl es eine merkwürdige Punkrock-Tanzszene gibt, wo Leute mir schreiben, fantastisch. Ich so, da war ich spätestens da komplett raus. Ich habe es gar nicht gekriegt. Also Frankensteins Monster. Ich meine, die Motive sind eigentlich klar. Einsamkeit und sucht einen Gefährten oder eine Gefährtin. Aber nun heißt es The Bride. Das heißt, sie muss mehr in den Fokus rücken. Aber dass Jesse Buckley so eine anarchische, herumschreiende, unberechenbare Person ist, das fühlt sich für mich nicht irgendwie so nach Selbstbefreiung und Selbstbestimmung. Ich krieg die Themen dem nicht zusammen. Ich verstehe nicht, was der Film mir, ich kriege es nicht zusammen.
Er versucht ja am Anfang zu erzählen, ne, so diese Male Loneliness Epidemic zusammengefasst auf eine Figur, nämlich Frankensteins Monster. Frank heißt er hier. Ich habe auch das nicht so richtig verstanden, warum Frankensteins Monster Frank heißt, in der abgekürzten Version. Aber gut, gespielt von Christian Bale. Der kommt zu einem verrückten Professor oder zu einem verrückten Doktor, gespielt von einer Frau. Ne? Da wird dann
ja, auch Annette Bening, also genau. Jetzt nicht unbekannt.
Annette Bening ist super, aber ne, da werden dann so die Genderrollen geswitcht und ist auch okay. Und dann gibt man ihm eine Braut. So, im Grunde ist das ja die Geschichte von Frankensteins Braut, dem Original aus den 30er Jahren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Frankensteins Braut auch von Mary Shelley geschrieben wurde oder ob es nur das Original Frankenstein war. Weil es gab ja damals so einige Fortsetzungen zu Klassikern. Ne, Dracula ist ja tausende Male wieder fortgesetzt worden. Und bei Frankenstein gab es ja auch zig Variationen. Und dann geht das halt so los, dann sieht man Jesse Buckley dabei zu, wie sie halt die ganze Zeit die Zunge rausstreckt, macht, und dann fängt Christian Bale irgendwann auch an und macht, und das ist dann, ne, dann gibt's dann auch noch eine Runde Ausdruckstanz, was ja auch für Selbstbestimmung und Freiheitsgefühl steht. Und dann stehen am Rande ganz viele Frauen, die sagen, oh, guck mal, die bewegt sich einfach so im Raum und macht so ihr Ding. Und dann entsteht daraus eine Revolution. Und spätestens da habe ich, glaube ich, laut in der Pressevorführung gesagt, so, ah, Joker. Weil das ist es. Das ist dann im Grunde die Feministenversion von Joker, die aber genauso plump ist, meiner Ansicht nach. Genauso plump, genauso.
Bisschen Bonnie und Clyde ist da noch drin.
Ja, genau. Aber
Joker mochte ich ja, aber ich habe eher diese Vibes von Joker 2.
Ja.
Wenn so dieses Überzogene stattfindet, das wirkt alles, ich finde, das wirkt nicht intrinsisch.
Na, wenn du dir die Message um die Ohren haust und dann ne, sagst so, guck mal, das mag ich ja generell gar nicht. Und auch so diese Acting-Lessons mag ich nicht, wenn dann alle mal irgendwelche Tiere sein dürfen und dann machen. Jesse Buckley hatte ja am Anfang immer irgendwelche Zuckungen und sagt dann irgendwelche Vokabeln auf. Ganz lange ist das auch so ein Ding von ihr. Maggie Gyllenhaal, ne, dieses Kunstding kommt dann auch dadurch zum Tragen, dass Mary Shelley mit dem Publikum oder mit der
Frau spricht. Das ist ein ganz grausamer Schwarz-Weiß-Monolog. Mit diesem aufgesetzten
ja, Monster-Lachen. Das ist die Geschichte von der Bride, beziehungsweise der, und da steige ich ja meistens schon aus, wenn dieses Wort fällt, der Motherfucking Bride. Und ich dachte so, ist das euer Ernst? Muss dieses Motherfucking immer irgendwo davor gepackt werden, um so klar zu machen, hey, wir sind cool, das hatte ich neulich schon bei diesem Cold Storage, so, that's the motherfucking truth, motherfucking hier, motherfucking, nein, ihr seid nicht cooler, nur weil motherfucking davor steht.
Solltest nicht Peaky Blinders ganz gucken.
Es ist nervt, so, da hat es ja wenigstens, da passt es, ne, weil es so einen gewissen Ton ergibt, aber hier ist es unerträglich. Ich fand den wirklich schrecklich und ich stehe auf solche Empowerment-Geschichten. Ne? Ich mag, wenn solche Geschichten erzählt werden, aber dann tu das bitte ein bisschen subtiler darf es dann schon sein. Und da darf dann auch ein bisschen mehr Geschichte passieren aus. Also, weil irgendwann merkst du sehr deutlich, es passiert eigentlich nicht viel mehr, dass die beiden sich von Tanzszene zu Tanzszene schreien. Dazwischen wird mal jemand erschossen und Jesse Buckley kriegt halt so eine Acting-Situation nach der anderen geliefert. Die spielt halt wieder fantastisch, aber ich mag ihre Rolle
nicht.
Finde
ich auch. Also, das ist für mich, ich glaube, das klingt jetzt richtig blöd, aber so groß und überzogen zu spielen ist nicht schwer.
Na, weiß ich nicht.
Das finde ich in Hamlet, da finde ich in Hamlet diese innere Katharsis, wo du richtig von innen siehst, was da gerade passiert, über so wenig nur an so einer Bühne zu stehen, so viel schwieriger und bewundernswerter, so geht's zumindest mir. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass Bright wieder hält für alle, die sagen, ja, so Frauenfilme sind blöd, guck mal, wie viel Schulden sie einbringen im Studio, weil der jetzt nicht funktioniert. Das ist so ein ganz komischer.
Ja.
Der Film will die ganze Zeit was sein, was er nicht ist.
Es ist dann ein Misserfolg aus den falschen Gründen, ne? Wäre es zumindest. Aber ich muss sagen, er macht sich's halt auch nicht leicht. Was man ihm wirklich zugute halten muss, ist, Maggie Gyllenhaal trifft eine künstlerische Entscheidung und es ist für mich die falsche. Und es ist für dich die falsche. Und es ist für ganz viele offenbar die falsche. Der kommt halt leider auch ein halbes Jahr zu spät. Ich meine, klar, es war leider ein bisschen das Problem, dass er dann letztes Jahr, als er eigentlich eingeplant war, weil der sollte ja auch Oktober, September starten, wäre dann aber im quasi direkten Konkurrenzlauf gegen Frankenstein gestartet, der auch von Netflix ins Kino geschickt wurde, von Guillermo del Toro. Und ehrlich gesagt, der bessere Film ist. Ne? Das hier ist eine Punkrock-Version von Frankensteins Braut und aber auch nicht so wirklich Punkrock. Also irgendwie, ne,
da dem fehlt es an ehrlichem Selbstbewusstsein, finde ich.
Findest du, ja?
Ja, ich finde, das ist nicht, nee.
Mir fehlt es ehrlich gesagt eher an ehrlichen Gefühlen. Ne, dieses, dass Christian Bale kommt am Anfang rein und sagt so, ich bin so einsam, Doktor. Das merkst du nie.
Ich finde, es gibt diesen Moment, wo er sagt, dass sie sich gerade die Hand gegeben hat. Dass er die Hand, als er sich begrüßt hat mit der Professorin, der Handschlag, dass das so die intimste Berührung war, die er jemals gespürt hat, und er ist über 100 Jahre alt. Das fand ich zum Beispiel noch richtig interessant, weil das so ein Alltagsbeispiel ist, da wirst du dir erstmal klar, wie einsam ist der eigentlich wirklich? Aber ab dann wird es halt nie wieder wirklich das Thema. Und es gibt auch keine Chemie zwischen ihm und Jesse Buckley.
Nicht so
die, die Romanze oder auch, also wonach, er verzerrt sich zwar nach etwas, aber wie sie damit auch spielt, das... Für mich ist da, jeder macht so sehr sein Ding. Am meisten merkst du es bei Peter Sarsgaard, der als Detektiv rumrennt und irgendwie in einem eigenen Film ermittelt, habe ich das Gefühl.
Ja, wobei da finde ich Penelope Cruz, ist ja Fehlcasting des Jahres. Also das habe ich gar nicht nachvollziehen können, was da der Plan gewesen ist. Also ich muss sagen, da ist selbst Chucky und seine Braut die romantischere Liebesgeschichte und ist mehr Punkrock als das hier. Ich wollte noch gerade auf eine Szene eingehen. Ganz am Anfang sagt Jesse Buckley, das ist diese große Restaurantsequenz, wo quasi ihre Figur vorgestellt wird, bevor sie zur Bride wird. Und da sagt sie über die Figur, die dann da sitzt, dass sie innerlich tot wäre. Und ich dachte bis zum Schluss, warum eigentlich? Wie geht es dieser Frau, die dort, wer ist diese Frau eigentlich, die dort sitzt? Und ne, also wer ist dann die Frau, ne, die Frau, die dann danach draus wird, nämlich die Bride, die hat natürlich ihr Gedächtnis verloren. Aber ich verstehe alle Figuren da nicht. Und deswegen ist das emotional nicht greifbar. Und deswegen, also für mich ist er eher, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, Punkrock zu sein, aber emotional keinen Teppich auslegst, wo soll ich mich dann anklammern? An einer Punkrock-Nummer, dann kann ich mir ein Musikvideo angucken, dafür brauche ich euch nicht. Also der, ja, vielleicht funktioniert er für euch, aber bei uns ist das...
Der ist auch medial einfach so gar nicht da, der Film. Also nee. Irgendwie scheint er, weiß ich nicht, vielleicht das Studio auch nicht dran zu glauben. Lass uns mal bitte kurz über War Machine sprechen. Hast du dir mehr Sterne gegeben als ich?
Ja.
Wie viel?
3. Pass mal auf. Ich habe deine Sternewertung gesehen und ich hatte sie wie immer vorher gesehen, weil ich habe den übers Wochenende versucht zu gucken, bin aber mehrfach eingeschlafen, was nicht am Film lag, sondern...
Das ist der gute 3-Sterne-Schlaf.
Nee, ich bin dann immer in München, nachdem ich den ganzen Tag mit meiner Familie unterwegs war, nach Hause und habe dann oft gedacht, so jetzt gucke ich mal den Film noch und dann weggeschnarcht. Deswegen habe ich mir den gestern Abend erst angeschaut und dann vorher schon eine Wertung gesehen und dachte... Oh, so wenig? Oh, das tut mir ja wieder leid. Und dann gucke ich den Film und dachte, nee, ich mag den. In der Mitte zumindest mag ich ihn. Willst du erstmal anfangen oder soll ich? Nee, fang mal an. Ich würde gerne mal wissen, was du gehasst hast. Oder vielleicht erzählst du erstmal, was der Film ist.
Es geht um einen Mann, Soldier 81. So lernen wir ihn kennen. Der ist auf einer Mission oder so am Anfang und trifft da auf einen anderen in der Wüste und die scheinen sich zu kennen. Die haben sogar die gleichen Tattoos, wird klar, es sind Brüder.
Ja.
Dann sagt der eine Bruder zum anderen, ey, wir müssen Ranger werden, die härtesten der Harten, die besten der Besten, die Elite der Elite. Und dann sagt er wiederum, Mann, das wollten wir, als wir 18 waren, inzwischen sind wir alte Männer. Nein, wir können das immer noch. Bist du sicher? Ich nicht. Aber du kannst dein Ding machen, du brauchst nicht meine Erlaubnis, um dein Ding zu machen. Werden sie angegriffen, Bruder stirbt, er traumatisiert, 2 Jahre später... wo es unbedingt den Weg des Bruders zu Ende gehen, warum auch immer, damit er sich nicht schuldig fühlt, wofür auch immer, die wurden angegriffen und ist jetzt in diesem harten Ranger-Programm. Aber er ist halt ein Lonesome Wolf, er macht nur sein Ding. Obwohl Kameradschaft richtig wichtig ist und Zusammenhalt unter den Rangern, er macht sein Ding. Und obwohl seine Vorgesetzten sagen, sie haben Potenzial, so viel Potenzial habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber sie sind ein Einzelgänger, versuchen sie ihn rauszudrängen, aber er ist so hart, er steht, durchsteht alle Prüfungen. Und während alle aussortiert werden, immer mehr und immer mehr, bleibt am Ende bloß noch ein kleiner Trupp von Leuten, die es wirklich schaffen, Ranger zu werden. Wenn sie noch eine letzte Sache schaffen, den Todesmarsch. Entlang eines Gebirgshangs, der bewaldet ist, läuft auch erstmal alles gut. Er auch wie so ein Anführer. Er ist ja auch ein Hühne mit Muskeln, der mit niemandem redet, aber im Herzen ein guter Kerl ist. Als dann irgendeine Art Stein vom Himmel fällt. Du sagst, huch, was war das denn jetzt? Es war... Und da muss ich den Leuten von Filmstarts, wo ich gelesen habe, Credit geben. Ich kann seitdem auch, ich kann es nicht anders denken, ein Toaster. Es war ein außerirdischer Toaster, der vom Himmel gefallen ist. Und dieser Toaster, es ist ein Riesenroboter-Ding, okay? Sagen wir es so. Und dann hast du diese absolut hart ausgebildeten Ranger für jede Mission. Es gibt keine härteren, David. Es gibt keine härteren. Aber sobald sie den sehen, gehen sie nicht in Deckung, verstecken sich nicht, sondern bleiben staunend stehen. Das Erste, was man macht. Und dann kommt dieser Roboter und er macht dann den ganzen Film oder eine Stunde lang. Ich meinte immer zu Gina, es ist eine Stunde später, sie rennt immer noch weg und er scannt immer noch. Er scannt, 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 scannt. Und wenn irgendwas darin lebt, dann wird es kurz rot. Rot, 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 rot. Platz, zersprengen. Platz, nein, wegrennen. Verstecken. Toaster kommt wieder. Scannt, 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 scannt. Irgendwas lebt. Piu, piu, piu. Zersprengt, zersprengt. Oh nein, der Toaster. Und du fragst dich zwischendurch, was machen eigentlich alle anderen, während die Wirren glauben, das könnte auch nur irgendwelche Geheimhaltungstechnik der USA sein. Aber es wäre nicht Netflix, wenn es nicht bloß der Anfang eines Franchise wäre. Denn neben diesem Toaster kamen noch viel mehr Toaster. Und es werden noch viel mehr Toaster kommen.
Ich möchte dazu nichts weiter sagen.
Einfach nirgendwo. Es tut mir leid. Mir haben wirklich Dutzende Leute geschrieben, die sich persönlich angegriffen haben von dieser Review, dass ich mir einen anstrengenden Job machen sollte, um so eine Art Film auch zu genießen. Wie verbohrt ich sei. Dass der Film richtig klasse sei. Dass er vielleicht keinen Oscar verdient, aber trotzdem toll ist. Ich bin wirklich, das war mein Blickwinkel drauf. Diese Hauptfigur ist wirklich so verbohrt und in sich, dass ich an sie so gar nicht rankomme. Dann habe ich zu Jean, ich frage mich mal um und habe ihr erklärt, wenn mein Bruder stirbt, wo ich nichts für kann, und der hat vorher gesagt zu mir, lass mal das machen. Und ich sag, ich will nicht, aber mach das ruhig. Warum soll ich dann seinen Scheiß zu Ende machen? Ich verstehe nicht, woher die Idee kommt, dass ich das jetzt machen muss. Und dann, okay, nehme ich das. Und dann Dennis Quaid, so dieser Übermann. Die schlimmste Einstellung ist, als er ihm das Badge an den Arm sagt und sie haben es geschafft. Also verstehst du? Ich verstehe es nicht. Ich habe mir Mühe gegeben. So, du hast gesagt, ich soll anfangen. Habe ich getan. 3 Sterne, David. Aber das ist genauso, wie es uns bei der Astronaut, glaube ich, treffen wird. Du liebst Rambo. Und bei Astronaut werden wir darauf treffen, dass du sowas wie Alien lebst, wo ich auch sage, da ist ein Sabbervieh und die spielen die ganze Zeit Fange in jedem Film. So, und ich finde hier nichts, was mich wirklich interessiert. Ich finde,
also erstmal möchte ich Danke sagen für, ich glaube, Patrick Hughes heißt der, der den Film gemacht hat, für Netflix, die den Film finanziert haben, und für Alan Ritchson, der mitspielt, dass ich dich hier so abraten habe sehen. Das habe ich in 251 Folgen nicht bekommen. Ich glaube, ihr auch nicht, werdet hoffentlich genauso gelacht haben wie ich. Schön, dass ich das mal erleben durfte. Und Schande für jeden, der das nicht genießen kann auf deinem Kanal, dich auch mal abhassen zu hören. Es gibt so ein paar Situationen, da sitze ich da auch. Das Ende ist wirklich übelster Schrott, übelster Schund. Meine Lieblingssequenz ist, wenn du hast jetzt gerade ja schon irgendwie ein bisschen, ja, eigentlich hast du schon die Hälfte erzählt.
Ja, was soll ich machen? Ich komme über diesen Film.
Es gibt dann diese Situation, da sagen dann Dennis Quaid und der Typ aus Mission Impossible, der daneben steht, sagt so, sie haben ja jetzt hier eins dieser Viecher, ne? Wollen sie uns mal sagen, wie das geht? Und dann sagt er was, sowas ganz Offensichtliches, super Offensichtliches, und dann gucken die beiden sich so an. Sir, Sie mit dem, was Sie uns gerade gesagt haben, werden Sie viele Menschen leben.
Because of your intel.
Das ist ganz, ganz übel. Generell am Ende, so diese Krieg ist geil Nummer ist halt.
Der ganze Pathos über dem
Ding. Der ganze Pathos, dieses. Ich meine, sagen wir mal so, die Leute, die ins Kino gehen und sagen, Top Gun Maverick ist voll der geile Film, die können jetzt mir nicht hinterher erzählen und sagen, oh, das ist mir ein bisschen zu viel Kriegstreiberei.
Aber so bin ich hier eigentlich. Ich finde auch Top Gun Maverick super, und hier ist es so.
Ja, also ich finde, der Film ist ganz krass. Das ist halt wie so ein Militärwerbespot, wobei man in der Mitte sagen muss, wenn
oder
das der Spot...
Oder ein Küchengerätewerbespot.
Ja, wenn man dann in der Mitte diesen Film guckt, dann denkt man so, weiß ich nicht, ob ich zum Militär gehen sollte, wenn sowas passieren kann. Also lass es mich mal aus meiner Perspektive erzählen. Das ist ein Film, wäre der vor 30 Jahren in den 90ern ins Kino gekommen. Und zwar neben so Patriotenquark wie Der Patriot oder Armageddon, wo dann die Flagge gewunken wird und alle sagen, Amerika ist toll und wir gehen alle zum Militär, weil wir lieben es, für die Freiheit unseres Landes zu kämpfen, und zwar am liebsten in Ländern, in denen unsere Freiheit überhaupt nicht bedroht wird. So machen wir das hier. Und da wäre dieser Film niemals aufgefallen, aber nicht unangenehm, sondern man hätte gesagt, boah, das ist einer der Blockbuster des Jahres. Was aber vor 30 Jahren definitiv anders gewesen wäre, wäre A, er wäre 30 Minuten weniger lang gewesen. Dann hätte man nämlich einfach gesagt so, wieso sollen wir jetzt noch erklären, dass der jetzt irgendein Trauma hat und dass der dann zum Training geht?
Kannst du mir das eigentlich erklären? Warum? Also wir müssen es jetzt schlucken, dass er zu diesem Programm geht.
also ich habe auch nicht verstanden, warum sie das machen, weil der Film hätte folgendermaßen ablaufen können. Der Bruder wäre zu ihm gekommen und hätte gesagt so, hey Mann, toller Tag, und dann wäre statt einer Rakete, wäre das Alien eingeschlagen und ab Sekunde 1 hätte es losgehen können. Ich habe mal auf die Uhr geguckt, der Punkt, an dem die Soldaten dann losgeschickt werden und das außerirdische Wesen angreift, der liegt bei der 30-Minuten-Marke. Man hätte also einfach 30 Minuten aus diesem Film rausschneiden können, dann hätte man den Film auch um diese komische Traumaerzählung. Und
dann wäre er nur... Dann wäre er ohne Abspann, lass mich kurz rechnen, 8 und 9, dann wäre noch 68 Minuten lang.
Nö.
Dann geht 109 mit 11 Minuten Abspann.
Der geht doch fast 2 Stunden.
Nein, der geht nur 98 Minuten ohne Abspann.
Achso, der Abstand ist, dann ist der Abspann
so lang. 11 Minuten.
Weil ich glaube, der ist fast 2 Stunden mit Abspann.
Ja, ja.
Auf jeden Fall geht das ewig, so dieses, so wir trainieren, das ist eigentlich nicht mehr als eine lange Montage, wo gezeigt wird, dass Alan Richardson der krasseste Motherfucker von allen ist und das Militär, ne, das generell die Ranger, die sind die krassest ausgebildete Truppe, und dann geht's endlich los. Ich muss aber sagen, wenn es dann endlich losgeht, dann ist das Predator. Das ist irgendwelche Militärtypen, einige davon sehen sogar so aus, einer hat zum Beispiel auch so eine Brille, und der krasseste Typ mit den krassesten Muskeln sind irgendwo im Outback und werden von einem außerirdischen Wesen dahin gemetzelt. Das wäre in den 90ern durchgegangen so als wirklich gute Kopie von Predator, und der hier ist boshaft, der ist richtig sabbrig, die Splatter-Effekte splattern vor sich hin, offene Brüche sieht man hier, Leute werden in 2 Hälften geschossen, am Anfang wird direkt einer aufgespießt und die Kamera geht dann genau drauf, und ich fand, wie dieses Viech dann sich aus dem Boden erhebt, ne, und der Staub abfällt von diesem Ding, von dem Toaster, wie du sagst. Aber das hat so ein paar Momente, und ja, ich gehe da voll mit, dann stapft es denen hinterher und dann scannt es da wieder fröhlich vor sich hin, aber Mann, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, so, was ist denn das für eine ineffektive Alien-Invasion, wo die so eine Maschine dahin schicken, die irgendwo ins Outback geschossen wird, wo sie für 6 Stunden oder, nee, es sind ja 24 Stunden 8 Soldaten hinterher rennt und dabei das dann nicht mal schafft, die zu erledigen. Das wird ja eine tolle...
Die sind die Elite.
Das wird ja eine tolle Alien-Invasion.
Ein Ranger zu töten ist wie 100.000 Zivilisten, genau, wahrscheinlich.
Aber ey, so, also wenn du das vergleichst, ne, wie du sagst, Rambo 3, wenn du diese Videotheken Kracher, diese Klopper von damals geliebt hast und den guckst, dann erkennst du das auf jeden Fall wieder. Und ich finde, dafür ist er sehr wertig gemacht. Also ehrlich gesagt, diese Fahrsequenz mit diesem Panzerfahrzeug, wo die verfolgt werden, die ist geil. Also da kann ich mich... Da
mochtest
kann ich
du den Bagger? Den Bagger an die Wand drücken? Das mochte ich zum Beispiel.
Ja, da war... Diese Dringlichkeit, die vorher da war bei den Szenen, weil da finde ich, da ging es immer um was. Es ist dir schon klar, Alan Richardson wird nicht sterben, aber bei den anderen hatte ich dann auch schon gemerkt, so, ich finde eigentlich ganz cool, dass die hier als Einheit funktionieren. Die haben nie dieses Predator-Feeling aufgebracht, weil bei Predator waren das ja alles so Larger-than-Life-Figuren. Hier ist es so ein krasser Typ und ein paar Schluffis, die da rumhängen, aber irgendwann ist dieses Teamgefühl da und du merkst so, ich will eigentlich nicht, dass die alle umgebracht
werden.
Aber
was ist denn, wirklich so geht dir das? Nummer 15 ist der Clown, das konnte ich mir noch merken, und bei dem Rest, der stirbt halt.
Ja,
also an welchem Punkt geht's denn einem
ich war drin.
Um einen, der... Es ist ja, guck mal, wie oft haben wir es umgedreht? Deswegen verstehe ich es ja. Und ganz ehrlich, ich mache mir ja auch bei einem YouTube-Kanal, der zu 80% von Männern geguckt wird, keine Freunde, wenn ich so Klischee-Männerfilme einfach richtig dumm finde. Ne? Ja. Also ich call ja richtig für angefeindet zu
Ey,
werden.
Ey du, aber ich finde ja auch jeden Jason Statham-Film müllig.
Nächste
so.
Woche, guck mal den.
Wie heißt der? Shelter.
Da spielt er doch sich selbst, oder? Ist das das Ding?
Nee, Shelter?
Wo ist denn der Film? Es gibt doch einen Film, wo er sich selbst spielt.
Shelter ist, also ehrlich gesagt, spielt er ja sowieso nur noch sich selbst.
Nee, aber wo er wirklich Jason Statham spielt.
Ich glaube, der heißt so I Am Jason Statham oder so. Ist der nicht von Guy Ritchie?
Ah,
auch?
Okay, weiß ich nicht.
Nee, Shelter ist wieder so ein Film, wo er, du glaubst es nicht, der ist ein Ex-Spezialeinheitentyp, der aber ein ganz special Set an Fähigkeiten hat, die ihm dazu befähigen,
geil,
jemanden umzubringen.
Geil.
Gibt ja mittlerweile schon so Gags und Memes auf Reddit und TikTok, wo die...
Ich würde, wenn ich so aussehen könnte wie Jason Statham und auch so sportlich und die Karriere vorher hatte und damit entspannt mein Geld verdiene, rund um den Erdball den immer gleichen Charakter zu spielen...
Würdest du auch machen.
Ja,
ne?
Würde ich machen.
Ja.
Wäre nicht schlimm.
Ja, naja. Ey, also War Machine kann man sich angucken, aber wenn ihr War Machine eingebt und den sucht bei Netflix, nicht auf den falschen War Machine klicken, weil ich glaube, den anderen gibt es ja auch noch mit Brad Pitt.
Ja. Ja. Als auch da war das bei uns, oder? Nee, es war War Machine.
Das war Fury. Einer. War Machine war der, wo Brad Pitt so auch so ein Ausbilder spielt, glaube ich. Irgendwie, den habe ich nie geguckt.
Ich habe bestimmt eine Review gemacht.
Definitiv, ja.
Good luck, have fun, don't die.
Ja, ich kam raus und ich weiß, dass ich sagte, ich mochte den nicht so sehr, aber der hat nachgewirkt. Der hat ein bisschen bei mir gerührt, weil ich gemerkt habe, der hat dann doch eine Ebene mehr, als ich es ihm zunächst zutrauen wollte. Und je mehr, länger man drüber nachdenkt über den Film, umso mehr macht er dann tatsächlich mit dir. Weil er aber auch echt ein bisschen viel von einem verlangt, finde ich.
Was ich an dem Film gerne mag, ist, dass er super viele, verrückte Ideen hat und Chance, Kultfilm zu werden. Ja. Der hat wirklich ein paar crazy Ideen, bei denen viele Studios normalerweise, hatte ich das Gefühl, einen Strich ansetzen würden und sagen, nee, das machen wir nicht. Mhm. Und ich finde, hier ist aber ganz viel davon drin geblieben und das mag ich gerne. Allein schon am Anfang, Sam Rockwell taucht als, das haben wir vorhin gehört, als Typ in einem Diner auf und sagt, Leute, wir müssen die Welt retten und ich muss genau die perfekte Kombination aus euch Gästen finden. Das ist mein 117. Versuch. Und dann meldet sich auch jemand, mit dem hat er vorher noch gar nicht so richtig versucht, ein Team zu bauen. Und dann hast du so eine kleine Truppe, die muss eigentlich nicht weit weg, aber immer wieder lauern dabei Gefahren, die tödlichst sind und dabei ist aber die Tonalität von dem Film die ganze Zeit so leicht und drüber und abstrus und ich finde auch, dass Sam Rockwell mit seinem Monolog am Anfang, wie er erstmal so durch dieses Diner geht und alle anspricht, mich hat der Mann sofort, ich liebe Sam Rockwell ganz doll.
Der Typ
dolle.
Ist einfach der, ne, ja,
das ich finde ihn auch immer noch underrated. Also ich finde,
der ist so ein richtiger Magnet, also das merkst du auch hier, der Film. Dem hilft es auch sehr, dass er mit dabei ist, weil diese vielfältigen Themen, die zum Teil auch recht schwer sind und die man auch ein bisschen, auf die man sich einlassen muss, da funktioniert es so, einen Anker wie ihn zu haben, an dem du dich dann irgendwie auch ein bisschen festhalten kannst, weil er ja von dir möchte, dass du dich erstmal auf dieses Konzept einlässt. Irgendjemand aus der Zukunft einer Postapokalypse, von der er behauptet, es wäre eine Postapokalypse, und du musst erstmal begreifen, wer ist dieser Spinner da eigentlich, der sagt, diese Gruppe aus random zusammengewürfelten Leuten rettet die Zukunft. Vielleicht. Und du denkst, also ging es mir, hä? Wie soll denn das funktionieren? Wie soll eine wahllos zusammengewürfelte Gruppe, die dann 3 Meter durch die Stadt läuft mit ihm, wie soll das denn funktionieren? Und dann springt der Film zurück, mehrfach. Und zwar zu den einzelnen Gruppenmitgliedern und erklärt dann nochmal einen vorherigen Teil, ne, nämlich wie sind sie zu diesem Diner eigentlich gekommen? Und dadurch werden nicht nur die Figuren erklärt, sondern auch nochmal andere Themen. Die ersten beiden Figuren sind Lehrer an der Schule und da siehst du dann, wirst du mit der Jugend konfrontiert und da macht der Film das, bei dem ich am Anfang auch dachte, oh, ist das jetzt das Einzige, was ihr mir erzählen wollt? Handys sind schlecht, weil die Kids in der Schule gucken natürlich alle auf ihr Handy und werden regelrecht davon, ja, hypnotisiert. Aber die nächste Geschichte, die erzählt dann plötzlich von School-Shootings und ich dachte, hä? Ne? Und dann plötzlich von Klontechnologie.
So ein Cold Mirror, nicht Cold Mirror, Cold.
Ja, ich
Black
weiß,
Mirror, Black Mirror Vibe.
Genau.
Kommt so durch.
Ne, es kommen dann, generell hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass Gore Verbinski gesagt hat, so, ich habe ganz viele Black Mirror Folgen gesehen und schmeiße die ineinander. Und am Ende sage ich, da mache ich jetzt nochmal eine größere Geschichte darüber und das ist dann mein Film. Und dann passiert dann ganz viel hintereinander, ganz viele Figuren werden erzählt und es gibt noch diese übergeordnete Geschichte, bei der aber auch ganz viele Dinge passieren, die eigentlich nicht zu dem passen, was die Hauptfigur Sam Rockwell dem Publikum erzählt. Das heißt, als Zuschauer kann man sich hier nie sicher sein, dass der Erzähler, und bei dem muss man sich erstmal fragen, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Erzähler, dass der dich nicht beschwindelt. Und am Ende wirst du dann merken, was ist denn jetzt hier eigentlich wahr? So, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade passiert? Und da kommen wir dann so in Gefilde, die an Dinge erinnern, die in, wenn ich den Film jetzt nenne, dann ist schon wieder zu viel klar, was das hier ist. Aber deswegen kann ich nur sagen, der will dann am Ende echt eine Menge von euch. Und ich habe das Gefühl, dass man echt eine Weile diskutieren könnte. Wir könnten jetzt, wenn wir hier einen Spoiler-Part aufmachen würden, würden wir, glaube ich, unterschiedliche Interpretationsformen für das finden, was der Film möchte. Und das finde ich erstmal stark.
Ich finde den auch, der hat nur so 23 Millionen Dollar gekostet. Dann da ist auch die
krass,
deutsche
der sieht so geil aus.
Da ist die deutsche Konstantin mit drin. Siehst du, die Deutschen können haushalten, wenn sie wollen. Ich finde auch die Idee, wie man mit KI oder die Idee, wie könnte so neu, der Raum aussehen, in dem ein 9-jähriger Junge eine KI macht. Auch ein total spannendes Bild. Eine Sache, die mich geärgert hat, es gibt eine Stelle, wenn man, ich glaube, man muss nicht zu aufmerksam sein, aber das, eine elementare Verbindung revealed sich an einem Punkt, wo ich dachte, das hätte ich jetzt nicht gern gewusst, weil als es dann wirklich kommt, gab es im Saal einige, die waren so, echt jetzt? In der Pressevorführung gab es wirklich hörbare Reaktionen. Wenn das nicht passiert, dann ist das nochmal eine andere Erfahrung. Ich fand den so so sonderbar und anders und erfrischend. Der geht zwar 2 Stunden 15 und dadurch hätten sich, sage ich, was jetzt als Black Mirror Parts so als Einzelgeschichten deklariert haben, man muss manche Dinge nicht ganz so lang ziehen. Mhm. Der hätte auch ein bisschen kürzer sein dürfen. Aber das ist schon Meckern auf einem Niveau, wo ich sage, ein vergleichbarer Film, der liegt schon wieder lange zurück in meiner Erinnerung. Und das mochte ich. Good luck, have fun, don't die. Ich finde, der Titel vibet schon genauso, wie der Film das tut. So anders.
Du fragst dich bei dem Titel, hä? Was wollen sie mir damit erzählen? Und selbst im Film wird ganz klar, was das eigentlich sein soll, und es wird auch nicht klar. Und ich glaube, das ist die Maßgabe für den Film. Ihr habt Gore Verbinski, der für mich einer derjenigen ist, die immer hübsche, also richtig hübsche Filme machen. Und der hier sieht hier für sein Budget, das kannst, glaubst du eigentlich gar nicht, aber man merkt sehr deutlich, dass das der Typ ist, der mit Fluch der Karibik mal ein paar der schönsten Effekte der Filmgeschichte inszeniert hat. Der weiß ganz genau, wie man sowas macht. Selbst ein Cure for Wellness sah ja zum Beispiel übelst toll aus. Der hat hier was geschrieben, das geht über das typische KI ist blöd und Handys machen unsere Kinder dumm hinaus. Ich weiß nicht genau, wie viel mehr das darüber hinausgeht und wie viele Ebenen man da hineininterpretieren möchte. Aber ich finde, es macht Spaß, die Pyramide so ein bisschen abzubauen. Vor allen Dingen, weil Sam Rockwell und das Team darum herum um ihn echt eine schöne Truppe ist.
Für mich definitiv eine Empfehlung und für dich anscheinend dann auch.
Ja, mittlerweile ja.
Sage mal, ich würde gerne das Oscar-Tippspiel noch machen und ich könnte nächste Woche über Reminders of Him noch was sagen und du über Nouvelle Vague oder soll man das unbedingt jetzt noch unterbringen?
Nouvelle Vague kann ich ganz schnell abhaken. Okay. Pass auf, Robert, ich mach das mal so, bevor wir jetzt hier ins Schwafeln kommen. Ich habe nämlich Nouvelle Vague, den neuen Film von Richard Linklater, letztes Jahr im Herbst gesehen. Und weil ich mich an nichts mehr erinnern kann, lese ich euch jetzt hier einfach meine Letterboxd-Kritik vor. Dann haben wir das abgehakt, damit ihr wisst, was Phase ist. Ich habe dem 3 Sterne gegeben. Richard Linklaters Verbeugung vor den jungen Wilden der French New Wave ist vielleicht eine der schönsten Liebeserklärungen, die je auf Film gebannt wurden. Gefilmt nach den ästhetischen Prinzipien der Nouvelle Vague, gekleidet in unwiderstehlich schöne monochrome Bilder, entsteht hier eine Zeitreise wie kaum eine andere. Man meint, den Geruch der Croissants zu vernehmen oder das Odor von Godards Pfeife. Man ist fast ein bisschen live dabei, wenn einer der größten Filme des Mediums entsteht. Linklater hat viel Zeit in Planung, Bildkomposition und Produktionsdesign gesteckt, um seine Hommage im doppelten Sinne zu entwerfen, aber das Herz der Nouvelle Vague fängt er dabei nicht ein. Seine Charaktere wirken beinahe wie Karikaturen. Jean-Luc Godard darf sich etwa fast ausschließlich in Floskeln und Kaffeesatzweisheiten artikulieren, um den verschrobenen Künstler in ihm zu verdeutlichen. Godard war aber mehr als das und damit auch mehr als seine Kunst. Diese Seite kann diese fast dokumentarische Abhandlung über die 20 Drehtage von Außer Atem nie herausarbeiten. Was ein bisschen schade ist, hat doch Linklater einst selbst das Kino revolutioniert, schon damals mit klaren Bezügen zur Nouvelle Vague, aber modern gegen den Strich gebürstet. Sein Film Zur Bewegung beweist im Gegensatz dazu erstaunlich wenig Mut. Punkt. Also, es geht um Jean-Luc Godard, der hat mit Breathless oder Außer Atem einen Film gedreht, der gilt als einer der Großen der Nouvelle Vague. Und du guckst dem Film im Grunde dabei zu, wie er 20 Drehtage zeigt, wie Godard den Film macht. Und das ist genauso, wie ich es gerade vorgelesen habe. Ich finde, das kann man sich angucken. Man kann sich aber auch einfach Außer Atem anschauen und spart sich dann das hier.
Special Interest klingt so ein bisschen wie... Ja, es klingt nischig.
Also es ist sehr französisch. Wie gesagt, man hat so ein bisschen den Geruch von Croissant weil die sitzen hier ganz viel im Café und Jean-Luc Godard ist komisch. Also wird auch gespielt von, ne, es ist nicht Jean-Luc Godard, sondern wird gespielt von Schauspielern. Und er hat mal wieder einen weirden Moment und dann schlürft er an seinem Kaffee und ich dachte so, oh, ich wäre jetzt auch gerne in Paris. Das macht der Film.
Wir sprechen über den nächsten Richard Linklater-Film gleich noch diesen Monat, ne?
Blue Moon, ne? Mhm.
So, Oscar-Tippspiel 2 wie Pech und Schwafel, Oscar-Tippspiel 2026, Karpaten-Hund heißt der auf Discord, hat den auferlegt, hat glaube ich sogar 35 Euro dafür in die Hand
35 genommen. Euro?
Ja, um das für die Leute im Discord zu ermöglichen. Ihr könnt hier, also wir verlinken euch das auch in den Shownotes, ihr könnt hier eure Tipps abgeben, wer bei der Preisverleihung am 15. März abräumt, also in der Nacht zum 16. diesen Sonntag zum Montag. Für richtige Tipps gibt es Punkte, die Person, die die meisten Punkte erhält, gewinnt. Doppelte oder mehrfache Teilnahme sind nicht erlaubt, die Umfrage wird am Samstag, dem 14. März um 22 Uhr automatisch geschlossen. Spätere Teilnahme ist nicht möglich. Spielregeln. Pro Kategorie kann ein Film eine Person ausgewählt werden. Ihr müsst nicht in allen Kategorien einen Tipp abgeben, könnt dadurch aber natürlich mehr Punkte sammeln. Pro richtigen Tipp bekommt ihr 5 Punkte in der Kategorie Bester Film, 3 Punkte in den Kategorien Regie, Hauptdarsteller, Nebendarsteller und jeweils Nebendarstellerin und Hauptdarstellerin sowie Drehbuch. Ein Punkt in allen anderen Kategorien. So, Discord-Name, da wir jetzt bald zusammentreten, nehmen wir einen, den wir nicht haben. Wir machen David und Robert, okay?
Wollen wir nicht, Tony Soroundi kann auch jemand der anderen heißen.
Wir machen jetzt David, ich habe dich irgendwie Caps Lock geschrieben, weiß ich nicht. David und Robert, okay? Ja. Goodie, bester, ach guck mal, hat er schön aufbereitet. Bester Film mit den Postern. Filmpostern. Bester Film, ich sag One Battle After Another.
Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren.
Da brauchen wir nicht diskutieren.
Sinners ist, glaube ich, gerade der Einzige, der noch in der Konversation ist, aber One Battle After Another macht das.
Hammer. Beste Regie. Josh.
Paul Thomas Anderson hat ja, glaube ich, den Golden Globe hat er gewonnen.
Mhm.
Was hat er noch gekriegt? Ich weiß es gar nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass er es macht. Der hat noch nie einen bekommen. Das darfst du nicht vergessen.
Ryan Coogler hat schon für.
Hat auch noch keinen bekommen. Beide wären zum ersten Mal ausgezeichnet.
Das könnte halt sein, weil oft ist es gefühlt so, wenn der eine, die abstimmen, stimmen für den einen den besten Film und geben dann die Regie an den potenziell zweiten Kandidaten von den beiden.
Es könnte sein, dass Paul Thomas Anderson vielleicht für das beste Drehbuch bekommt und dass sie sagen, Ryan Coogler
kriegt Regie. Das finde ich eine gute Idee.
Und es kann aber genau andersrum sein, dass Ryan Coogler das beste Drehbuch.
Was sagen wir jetzt? Beste Regie?
Ich bin für Paul Thomas Anderson.
Ich bin für Ryan Coogler. Okay, egal was wir jetzt nehmen, der andere kriegt das Drehbuch. Ja, okay, dann machen wir hier Paul Thomas Anderson, aber Drehbuch gehen wir dann bei Originaldrehbuch auf Sinners.
Die sind nicht in derselben Kategorie.
Sag ich ja, ach so.
Die sind nicht in derselben, One Battle After Another ist ja eine Adaption. Und Sinners ist ein Originaldrehbuch.
Okay.
Beste Regie, sagen wir Paul Thomas.
Ja, komm. Achso, wir haben jetzt hier einen Fließtext.
Ah ja.
Bester Hauptdarsteller. Also bis letzte Woche hatte ich noch gesagt Timothy Chalamet. Der hat sich jetzt ein bisschen, also es ist schon so, dass Michael B. Jordan jetzt so bei den Buchmachern vorne.
Na, vor allen Dingen ist er das auch, das darf man vielleicht nicht vergessen, bei den Actors Awards, die ja vorher
hat er auch gewonnen.
Screen Actors Awards, das ist ja von der Screen Actors Guild. Was man nicht vergessen darf, ist, in den Kategorien überschneidet sich das ja sehr stark.
Außer bei bester Film.
Ja, die einzelnen Gildenmitglieder sind natürlich dann auch die hinterher das hier voten. Das heißt, man kann anhand der Screen Actors Guild Awards eigentlich schon immer sagen, wer gewinnt dann tatsächlich. Ich hatte eine Auflistung gesehen, in den letzten 20 Jahren, glaube ich, ist es nur zweimal so gewesen, dass derjenige, der bei den Screen Actors Guild Awards gewonnen hatte, dann nicht auch bei den Oscars.
Also machen wir Michael B. Jordan, wird es denn?
Ich würde sagen, Michael B. Jordan macht's.
Beste Hauptdarstellerin, kommt ja jetzt oft genug gesagt, da machen wir jetzt Jesse Buckley. So, bester Nebendarsteller, da könnte es spannender werden.
Ey, da bin ich total unentschlossen, weil Sean Penn
Ich glaube, es wird Stan Skarsgård, aber Sean Penn haben wir immer gesagt, muss es eigentlich werden.
Den würde ich mir wünschen, weil Sean Penn ist es aber so. Der sagt ja selber, er hat keinen Bock auf die Preise. Der ist jetzt bei keiner einzigen der Veranstaltungen gewesen. Ich weiß nicht, ob sie ihn dafür abstrafen. Delroy Lindo zum Beispiel könnte auch sein, dass sie sagen so, ey, Sinners, wir haben alle anderen Preise nicht gewotet. Vielleicht geben wir es dem. Aber der hat es meiner Ansicht nach nicht.
Sean Penn?
Ich lass bei Sean Penn
bleiben. Ich würde auch sagen. So, beste Nebendarstellerin, also Elle Fanning kann ich gar nicht mitgehen.
Amy Madigan hatte die jetzt bei den Actors Awards hatte.
Sie hatte beim Golden Globe, glaube ich, gewonnen.
Genau.
Oder?
Und sie hatte, glaube ich, beim BAFTA gewonnen. Aber Wumni Mosaku hatte, glaube ich, beim Actors Award gewonnen. Und die ist, glaube ich, gerade vorne bei den Buchmachern. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird zwischen Amy Madigan und
Ich würde Amy Madigan sagen.
Ja?
Mache ich jetzt einfach.
Ich würde auch sagen, weil sie so eine...
Vielleicht auch, weil sie ist schon etwas älter auch unter dem Gesichtspunkt vielleicht.
Aber sie ist nicht so die Industrie-Ikone. Und Wumni Mosaku, man hat das Gefühl, dass so allein... Ich weiß nicht, wo hat die denn eigentlich noch mitgespielt?
Weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, Amy Madigan.
Amy Madigan, okay.
So, bestes Original-Drehbuch. Blood and Sinners, Marty Supreme. Ja, das denke ich auch. Da gehen wir auf jeden Fall rein. Hattest du Blue Moon eigentlich gesehen schon?
Nee. Okay. Da war ich doch bei der Pressevorführung nicht. Würdest du dem das geben?
Oh, nee, ist ein super. Ethan Hawke verschwindet hinter dieser Rolle. Aber es ist auch ein anstrengender Film. Also,
wenn ich in der Kategorie selber wählen müsste, weil ich bin ja nicht. Also, ich mochte Sinners, aber Mighty Supreme hat das viel bessere Drehbuch, finde ich zum Beispiel. Würde ich meinen. Weil ich hatte ja so ein bisschen das Problem, dass Blood and Sinners so die Genres.
Dann lass es doch machen.
Nee, wir wollen ja.
Es ist ein Tippspiel. Aber ich will nicht nur nach Wahrscheinlichkeiten.
Es ist ein Tippspiel, es ist nicht unsere Meinungsspiel.
Okay, bestes adaptiertes Drehbuch ist dann.
One Battle After Another, ja.
Ganz ehrlich?
Ja. Train Dreams?
Ganz ehrlich? Wenn ihr wirklich schon den beste Film, beste Regie kriegt, Könnte sein. Ich glaube nicht, dass man Train Dreams so leer ausgehen lässt.
Das wäre nicht der erste.
Der hat schon ein paar Sachen gewonnen, aber ne? Der hat immer mal so kleine Sachen noch mitgenommen in der Award Season, oder?
Oh, weiß ich gar nicht. Also Train Dreams habe ich ja leider nicht gesehen, deswegen ich muss den wirklich mal nachholen.
Ah, das sind hier alle Kategorien auf dem zweiten Reiter, bei denen es 3 Punkte gibt. Pro
ah
Tipp.
Ja.
Das ergibt es Sinn.
Also wir,
ich will das nicht alles One Battle After Another zu oder ein Hemnet? Warum nicht Hemnet eigentlich?
Na, wie gesagt, es ist ein Tippspiel. Wo gehst du wirklich davon aus, dass es
One Battle After Another? Ja, One Battle After Another.
Ja. Dann lass es doch dabei bleiben.
Ja.
Und ich bin da voll dabei, wenn du das Gefühl hast, Train Dreams würde es eigentlich machen.
Kleine Kategorien. Ah, und hier ist dann ohne Plakate. Bestes Casting, das haben wir ja nicht verstanden so richtig, ne?
Nee, bestes Casting.
Aber dann eigentlich Marty Supreme. Da haben wir immer drüber geredet, dass die Besetzung doch so wild ist. Also nach der Logik ist es das.
Marty Supreme.
So, beste Kamera, One Battle After Another, Blood and Sinners, Marty Supreme, Frankenstein oder Train Dreams. Also das ist auf jeden Fall was zwischen One Battle After Another, Blood and Sinners oder Marty Supreme. Bei Marty Supreme ist da so viel drin,
Train
so nah
Dreams?
Dran. Das ist ein sehr melancholischer Film mit sehr langen, einsamen Bildern und schöner Natur. Aber Marty Supreme ist so wild und mit drin. Blood and Sinners, allein die Tanzmusiksequenz, wie das von Gangsterfilmen in diesem Vampirismus wandelt, da passiert visuell viel mehr. Und One Battle After Another, alleine diese Berg- und Talfahrt oder diese ganze Verfolgungsnummer rund um Benicio del Toro, diese Durchsuchungssequenz, da gibt es so viele kreative Bilder und Ideen.
Ich würde Sinners sagen, aber.
Ja, ich würde sagen, das sind so die, bin ich dabei. Bestes,
das ist die Akepor übrigens, die Frau von Adam Akepor.
Da hatten wir ja schon mal drüber
gesprochen. Für die würde ich mich sehr freuen.
Also danke für das Tippspiel, das ist richtig cool, dass du das hier gemacht hast.
Bestes Szenenbild, wir haben Blood and Sinners, One Battle After Another, Hamnet, Frankenstein oder Marty Supreme.
Also komischerweise bin ich hier bei Hamnet oder Frankenstein.
Ja, der Frankenstein ist doch aber so typisch. Ne? So das, ich meine, die Kostümfilme sind immer so einfach zu sagen. Weil da sieht man es dann halt.
Bei Frankenstein weiß ich noch, dass ich nicht schlecht gestaunt habe, dass du richtig merkst, wie gern der Toro das alles baut. Also diese Kugel da und oben ist dieses Labor, das sieht schon richtig toll aus. Und als das dann auch da abgebrannt ist, wie das noch aussieht, das sind schon, ich würde da auf Frankenstein gehen. Aber
Lass Frankenstein nehmen, wäre ich auch dabei.
Bestes Kostümbild, Marty Supreme, Blood and Sinners, Frankenstein, Avatar, Fire and Ash oder Hamnet? Also ich würde sagen, Frankenstein fällt hier raus. Das sind zu wenige Figuren. Irgendwie, wenn man guckt, wie viel Kostüm steckt da drin.
Avatar verstehe ich gar nicht, wie man überhaupt in das Gespräch kommt.
Weil das ist doch alles digital drauf gemacht. Marty Supreme sehe ich auch weniger. Ich bin dabei Hamnet. Oder Blood and Sinners.
Sinners.
Ja, weil allein diese Sequenz
bei Hamnet sehen alle, also klar, es hat natürlich eine gewisse Glaubhaftigkeit, aber alle sehen übelst arm aus in Hamnet. Ja, ey, das ist so, als hätte jemand gesagt, so auf dem Berliner Flohmarkt holen wir uns so ein, nicht Second, sondern Fourth-Hand-Kleid und werfen das den Leuten. Das passt zum Setting und zu den Figuren.
Ja.
Aber ich weiß nicht, also da sieht
Nee, aber Blood and Sinners bin ich dabei.
Da viel
bestes Make-up und beste Frisuren, auch Blood and Sinners. The Ugly Stepsister, Frankenstein, The Smashing Machine und Cuckoo. Das haben wir beide nicht gesehen. Da wissen wir gar nicht.
Weiß ich gar nicht.
Bestes Make-up und Frisuren. Also Ugly Stepsister ist mal, also da gibt's ja auch gerade in diesen Frauenlehrgängen, in diesen, wie man sich wie eine Lady benimmt, da ist schon viel, was auch so zusammenkommt. Und vor allem wirkt es ziemlich authentisch. Mhm. Während die anderen oft so überhöhte Vorstellungen abbilden, wirkt Ugly Stepsister schon sehr authentisch. The Smashing Machine, nur weil er da Prothesen hat, sehe ich dann nicht.
Also ich meine, Frankenstein, was ich an Frankenstein total mag, ist, dass Jacob Elordi hinter der Maske auch noch echt acten kann. Also er ist jetzt nicht komplett. Also er verschwindet irgendwie in dieser Figur.
Aber du kennst ihn noch.
Er kann noch was machen. Er darf noch passieren. Deswegen wäre ich eher für Frankenstein, ehrlich gesagt.
Wegen seiner Maske.
Naja, ich meine, das Smashing Machine ist ja
was
jetzt.
Was ist denn da noch drin? Oh, warte mal. Zu was zählten bei Frankenstein diese ganzen Laboratorien, diese
genau, die
Körper,
Leichen.
Die
alle. Ja, das ist alles Make-up.
Ist das Ausstattung
das ist
oder
Make-up.
Ist Make-up? Meinst du, die Leichen ist Make-up
das
und
ist
nicht?
Make-up.
Oh, da hast du einen Punkt, weil das ist beeindruckend gewesen, diese anatomischen Sachen. Beste Filmmusik, Frankenstein, Begonia, Blood and Sinners, One Battle and After oder Hamnet. Ist das nicht automatisch, Blood and Sinners?
Ja, aber dann wäre das, glaube ich, das dritte Jahr, in dem Ludwig Göransson gewinnt. Also hat der jetzt nicht die letzten 5 Jahre immer wieder gewonnen? Also das Ding ist, ne? Also
von allen anderen bleibt mir nichts im Kopf, außer dass der Max Richter natürlich Hamlet.
Ich weiß, jetzt werden alle aufschreien, aber Johnny Greenwoods Soundtrack zu One Battle After Another, den alle hassen, ich finde, dass der echt, also ich mochte den damals im Kino und das ist vor allen Dingen einer, der im Kopf geblieben ist. Ne? Der bleibt dir auch im Kopf, wenn du hinterher rausgehst und sagst, ich fand den aber doof. Aber ich finde, der ist so, weißt du, der ist so verschmolzen mit dem Film.
Mach mal, okay, können wir machen. Ich habe irgendwo anders den, ist ja nur eine Ein-Punkt-Kategorie. Dann gut.
Na, wir können gerne diskutieren, was wäre denn da, also Ludwig Göransson.
Ich bin in diesen Filmmusik-Sachen, da bist du auch einfach viel besser als ich.
Nee.
Dir das einzuprägen, fühle ich nicht. Würde jetzt K-Pop Demon Hunter stehen, da wäre natürlich klar.
Ich meine, ich wäre auch sofort auf Sinners gesprungen, aber ja. Ludwig Göransson hat jetzt, er hat für welchen hat er denn gewonnen? Für Black Panther und hat er für Oppenheimer auch gewonnen, ja, ne?
Weiß ich nicht, David.
Und Oppenheimer war letztes Jahr.
Also ey, jetzt, wir machen das mit One Battle After Another.
Ich würde One Battle After Another sagen.
Bester Filmsong, gut, brauche ich mir nicht diskutieren, Golden.
Ja.
Hat überhaupt was anderes als Golden gewonnen in der Award Season?
Nee.
So, bester Schnitt, Marty Supreme, Sentimental Value, One Battle After Another, F1, Blood and Sinners. Weißt du was, das geben die F1. Kann ich mir vorstellen.
Ich habe letztes Jahr, als der Film rausgekommen ist, habe ich sofort gesagt, bei One Battle After Another, der wird in jedem Fall den Schnitt-Oscar gewonnen.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, die kriegen den bei F1.
Meinst du?
Kann ich mir vorstellen. Ja, so Autorennfahrten, die kriegen das Pacing auf die Straße. Das ist nicht einfach, dieses Gefühl auf der Rennstrecke tatsächlich im Kinosaal.
Hast du den Artikel bei der Variety gelesen?
Nein.
Da sind sie in so einem, ich glaube, die waren im Altersheim, wo so ältere Academy-Mitglieder der älteren Tage sitzen. Und dann haben sie die mal gefragt, was würdet ihr denn voten? Weißt du, was da der beste Film gewesen wäre?
Was denn?
F1. Könnt ihr mal gucken, die Variety hat vor ein paar Tagen und auch alle bei den Schauspielern, es war alles komplett anders. Alles anders, als eigentlich bei den Favorites gerade gewählt wird.
Ich traue das F1 einfach zu. Also,
ey, dann gehe ich mit.
Weil
ich,
du hast
ich
die
würde
Musik gemacht.
Sagen, aber
ja, ja,
ich,
wir machen das jetzt. Bester Ton.
Das wäre F1 für mich auch, oder?
One Battle After Another, Frankenstein, Sirat. Sirat ist krass. Weißt du noch, dieser endlose Rave in der Wüste?
Der ist wirklich krass.
Da fällt mir jetzt, wenn das jemand sagt, ganz aktiv nochmal ein, wie ich die ganze Zeit, wie das ja, nicht aufhörte.
Da ist Ton auch so untrennbar verbunden mit, mit der Handlung.
Also hier würde ich sagen, da müssen wir, würde ich nach Meinung Sirat werten, auch wenn ich nicht glaube, dass der das gewinnt.
Ich glaube, die Academy ist aber so,
die haben den nicht
viel zu wenig gucken den.
Die gucken den
die
nicht.
Gucken lieber F1 und wählen dann den. Deswegen, also Sirat wäre meiner Ansicht nach der.
Lass uns das aus Überzeugung Sirat
dann machen.
Nicht
Sirat.
Um zu gewinnen. Ja. Ich finde, um
gut, dann machen wir bei dem Tippspiel nicht, weil um zu gewinnen.
Nee, aber in dem Fall auch einfach, weißt du, guck mal, die Leute, die jetzt zuhören, sagen sich, was für ein Film. Vielleicht gucken deswegen zwei, drei Leute mehr Sirat und sagen, oh, das hätte ich nicht geguckt, vielleicht ohne den Hinweis.
Die sagen dann aber auch, guck mal, die sind schlau.
Beste visuelle Effekte: Jurassic World, die Wiedergeburt, Avatar, Fire and Ash, The Lost Buzz, F1, Blood and Sinners.
Ja,
also ich sagte Lost Buzz. Der war der riecht gut. Also der hat sich richtig heiß angefühlt, der Film.
Ja, ich muss sagen, also Blood and Sinners war halt schon cool, weil sie diesen Kloneffekt da haben. Fire and Ash ist halt einfach, muss man sagen, da
ist keine Verbesserung.
Da sieht man halt, aber ja, aber man sieht, wie weit die Effekte sind. Es ist auf jeden Fall besser als Jurassic Park. Ich wäre da bei F1, das ist aber auch schon krass.
Dann nehme ich auch wieder F1. Das ist so.
Ja?
Ja, Apple hat auch das Geld für die Kampagne und so. F1.
Machen wir eine Kampagne? Ich glaube, eher Blood and Sinners macht eher die Kampagne, oder? Okay, F1. Machen wir bei denen.
Die Formel 1 soll gerade gestartet. Beste Animationsfilm. Also, du kannst mit mir diskutieren. Zoomania ist ein toller Film. Elio verstehe ich nicht. Arco auch nicht. Also
habe ich ja immer noch nicht gesehen.
K-Pop
genau.
Demon Hunters. Da muss man auch einfach sagen, jetzt, um das mal abschließend zu sagen, du hast ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe hier die größere Kompetenz.
Und du sagst, es ist ja besser? Ja, dann.
No way.
Okay.
Also, nee, der Film ist nicht besser. Doch, der ist geil. Ich habe den nur zu Hause geguckt. Und der ist von der Macher einfach so geil und lustig,
ey,
wie das
Zoomania
so nicht
den
auf der Leinwand geschaut. So, jetzt kommt also bester animierter Kurzfilm. Da haben wir
gesehen.
Keine Ahnung.
Nee, dann nehmen wir
ich finde, der Schmetterling klingt schön.
Der Schmetterling.
Bester Kurzfilm.
Ja, da sage ich
The Singers, weil es ähnlich wie The Sinners klingt.
Ja.
But, also bester
Dokumentarfilm. Was haben wir da?
Die ein Hölle hinter Gittern, Strafvollzug in Alabama.
The Perfect Neighbor, das ist doch das, was auf Netflix gestartet ist.
Ja, ne? Genau, Perfect Neighbor. Dann
das hatte ja auch schon Preis gewonnen bei irgendeinem Festival.
Genau, Mr. Nobody und Putin. Cutting the Rocks, Come and See in the Good Light. Ey, wissen wir halt ansonsten gar nichts. Aber wobei in den USA kann natürlich so ein Strafvollzug, so ein Gefängnisding halt auch gut funktionieren. Aber The Perfect Neighbor haben mehr Leute gesehen.
Ja, ich finde, der sollte keinen Preis gewinnen, weil ich den...
Aber klick mal trotzdem an, oder?
Nee, würde ich nicht machen.
Ernsthaft jetzt?
Ich glaube nicht, dass der... Also, weil der... Ich glaube, der ist schon, wurde schon krass auch nochmal im Nachhinein jetzt diskutiert, die Dokumentation. Wir hatten ja hier auch darüber gesprochen, dass ich die fast zu voyeuristisch finde. Weiß ich nicht, ob die da sowas auszeichnen.
Aber wenn das jetzt Dokumentarfilmer
auszeichnen. Ich habe halt alle anderen nicht gesehen, deswegen ist es so schwer, nur weil wir den jetzt gesehen haben.
Wir können auch keine
haben.
Antwort geben, dann erinnern wir uns zumindest dann später, wir haben mit Absicht keine
Antwort
gegeben.
Komm, wir machen wir so.
Bester Dokumentar-Kurzfilm.
Lass auch keine Antwort geben.
Okay, dann gebe ich jetzt hier abschicken, ja?
Ja.
Vielen Dank.
So.
Geil.
Und jetzt gucken wir dann nächste Woche.
Wo wir gelandet sind, nämlich mal eine Auswertung, werden wir bestimmt kriegen.
Vor allen Dingen wüsste ich gern, irgendwie müssen wir sehen, das können die Leute uns ja schreiben, wie viele Punkte sie hatten.
Ja, oder ich denke mal, der Karpatenhund, also der User, wird bestimmt eine Auswertung haben und kann ihn zur Verfügung stellen nächste Woche.
Meinst du, wir sind auf Platz 1? Was, wenn nicht?
Dann manipulieren wir das.
Okay.
Alles klar.
Machen wir so.
Stop the count. Stop the count. Es war schön. Nächste Woche geht's weiter.
Nächste Woche mit, was gucken wir nochmal?
Der Astronaut immer nächste Woche.
Ja, aber welchen Klassiker
gucken? Ach so, Angst essen Seele auf.
Ja, für euch also nochmal als Hausaufgabe. Wenn ihr möchtet, bei Amazon haben wir schon gesagt, 3,99, ich glaube auch bei Apple.
Also nicht Line kaufen, ihr müsst den Unterchannel Arthouse abonnieren. Und den könnt ihr quasi 7 Tage kostenlos oder er kostet dann 3,99 im Monat. Du kennst diese Unterchannel.
Ja.
Probiert man quasi aus. Und da drin ist Angst, Essen, Seele auf mit Inhalten. So habe ich es zumindest rausgelesen bei Just Watch. Okay, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.